Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Ich bin Jakob.
Hallo Marcel.
Hallo Jakob.
Hallo Philipp.
Hallo HörerInnen. Einen schönen guten Samstagnachmittag. Wir sind dabei, Episode 97 aufzunehmen. Ist nicht mehr weit bis zu 100. Ich bin ganz nervös und aufgeregt und schon ein bisschen kribbelig, weil sich vielleicht...
Ich bin besonders aufgeregt, weil ich nicht weiß, was da passiert.
Ja, das weiß keiner so richtig. Ideen haben wir viele. Welche tatsächlich kommen, wissen wir nicht. Stimmt gar nicht, wissen wir schon. Sagen wir euch aber nicht. Ne?
Wollte gerade sagen, Elon Musk ist es nicht.
Nee, ist es nicht. Also ich weiß noch nicht, wie die Leute immer auf so Ideen kommen, dass er sich für sowas komplett Unbekanntes wie uns auch nur annähernd interessieren könnte. Im Vergleich zu seiner eigenen Bekanntheit sind doch die meisten nicht so bekannt. Wird natürlich nicht passieren, aber ich sag mal so, einen besonderen Gast könnten wir natürlich schon.
Kann man schon gebrauchen.
Kann man schon gebrauchen. Und ich glaube, wir haben auch einen, womöglich.
Oh, ja, cool.
Ja, was, Jakob so, ach so, ja.
Mensch.
Gleich mal in der Liste runterscrollen, vielleicht steht's irgendwo. Muss gar nicht weit scrollen, 3 Episoden weiter findest du die Information. Aber ist natürlich...
Muss Stargast leaken.
Genau, don't do it. Otherwise I'll kill you twice. Okay.
Indeed.
Ja, schon sind wir drin. Mitten in der Sendung, ne? Wie geht's euch? Alles gut?
Ja,
wir sind auf jeden Fall jetzt nach einer Stunde Pre-Show warm geredet.
Ja, wir haben sogar neu gestartet zwischendurch.
Ja, viele, viele Sachen sind bei mir in den letzten 2 Wochen passiert.
Bei mir auch.
Inklusive Übernahme von ganz vielen Elektroautos. Das finde ich.
In der Firma?
Ja, in der Firma. Fand ich sehr klasse, sehr spannend. Jetzt bin ich natürlich mit der Verteilung beschäftigt. Und zuerst angucken, sind sie schön, dann Fototermine.
Wie im Supermarkt.
Du kannst mitkommen.
Sind sie schön,
ja. Ist nicht ganz abwegig, ja. So, und dann gibt's vielleicht noch einmal ab zurück in die Make-up-Box. Und dann
so
wird,
nennt ihr das bei euch.
Dann gibt's Fotos, ja, weil das muss man medial ja auch ein bisschen festhalten.
Im Slack kann man im Live-Channel sehen, wie einer hier vor der Tür steht, von den Autos, von denen Marcel spricht, falls es jemand interessiert.
Und danachher geht's in die Richtung, dass die dahin kommen, wo sie eingesetzt werden sollen.
Boah, weißt du, was ich mache? Ich mache das so, dass ihr jetzt im Podcatcher das Foto angucken könnt. Das machen wir.
Ja, cool.
Einfach mal App öffnen, angucken.
Vielleicht kann man ja auch während der Sendung dann noch mehrere Fotos einblenden.
Ja, das wäre doch mal... Habe ich gehört, dass das eine nice Idee wäre. Manche Leute würden es gut finden.
Ja, ich habe versucht. Ich habe versucht,
schon mal, das auch.
Ich habe schon mal versucht, hochzuladen, so ein bisschen was, aber es ist bei einem Bild geblieben, warum auch immer.
Na, eins reicht doch. Es ist auch das gleiche drauf auf den Bildern.
Ja.
Ja. Ja. Weil du wolltest mit den Einbauten protzen wahrscheinlich.
Ja.
Das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Nein. Wollte ich nicht.
Haben wir eigentlich eine Nutzfahrzeugecke heute oder?
Nein.
Ist das die jetzt?
Nein.
Wie nein? Also wenn ich.
Schade.
Ich sehe schon auch Nutzfahrzeuge heute.
Oh doch, ja, stimmt.
Ja, eigentlich schon.
Ach so, da können wir dann entsprechend auch nochmal drüber reden.
Ja, genau.
Zu deinem Einbau.
Ja, alles klar, dann machen wir. Ja. Wollen wir das so überleiten zu dem? Ja, dann machen wir das so.
Aber noch nicht.
Aber jetzt. Noch nicht.
Noch nicht jetzt.
Ach, wir sind ja noch in der.
Wir sind ja noch
im Intro.
Wir haben noch den Intro-Part. Wir haben nämlich im Intro-Part heute noch was Spezielles, Besonderes für euch. Euch, die HörerInnen. Und zwar haben wir was zu verschenken. Was wir ja normalerweise nicht so machen, außer unserem kompletten Content, den man ja auch umsonst kriegt. Also eigentlich verschenken wir immer alles. Aber heute verschenken wir noch was Besonderes. Vielleicht habt ihr davon gehört, es gibt das, wie heißt das, das erste deutsche offizielle Model 3 Treffen oder wie das früher hieß, weiß ich nicht mehr. Jetzt heißt es Volt Fever und ist nicht mehr ein Model 3 Treffen, sondern ein Tesla Treffen. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass da einiges geboten ist. Das findet statt in Fulda. Und jeder, der Tesla fährt, hat vielleicht sowieso schon davon gehört und unter Umständen sich auch schon ein Ticket geklickt. Die sich noch kein Ticket geklickt haben, die müssen jetzt mal kurz zuhören und innehalten, ob sie sich überhaupt ein Ticket klicken wollen. Denn wir haben 2 zu verschenken. Und zwar nicht das 15,99 € normale Basisticket, sondern... das sogenannte Silberticket, da kriegt man ein paar Sachen extra. Aber für euch nochmal, stattfinden tut das am Samstag, den 13. Juni in Fulda, Messeparkplatz 1 ist die Adresse.
Sexy.
Sexy, aber man braucht auch viel Platz für viele Gäste dort, die alle da mit ihren Teslen anreisen. Deswegen ist es natürlich angemessen, da einen großen Platz zu reservieren. Für die, die Bock haben und noch kein Ticket haben und interessiert sind an so einem Silberticket, erkläre ich dann gleich, wie ihr da rankommen könnt über uns. Wir haben zwei davon zu verlosen, jeweils 119,99 € wert, also 120 so fürs bessere Merken. Für euch zur Info, das gilt für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 14 Jahren. Man kriegt in diesem Ticket inbegriffen eine separate Zufahrt auf das Gelände, also ihr müsst euch nicht hinter die anderen 248 Teslas anstellen, wenn ihr da parken wollt, sondern habt eine separate Zufahrt. Ihr bekommt ein Willkommenspaket mit Überraschungen und Gewinnmöglichkeiten. Ihr kriegt einen VIP-Stellplatz für euer Auto in der ersten Reihe, direkt in der Nähe der Bühne. Ihr bekommt VIP-Bereich Zugang mit eigenem Catering. Das heißt, ihr könnt mit euren bis zu 4 Personen den ganzen Tag frei trinken, frei essen. Es gibt Mittagessen, es gibt Kaffee und Kuchen. Und am Abend gibt es das sogenannte Volt Fever Spezial, von dem ich gar nicht weiß, was genau das ist. All diese Dinge gibt es da inbegriffen. Ich glaube, der Großteil von den 120 Euro fließt dann wahrscheinlich ins Catering. Wenn ich mir vorstelle, wie ich mit Frau und zwei Kindern da auftauche, da kannst du schon mal schnell für einen guten mittleren zweistelligen Betrag essen, wenn du da mal so einen Tag unterwegs bist. Jo, und was muss man jetzt machen, um das zu gewinnen? Wo fangen wir denn an? Man muss so viele Dinge erledigen. Also es gibt wahrscheinlich.
Ist echt aufwendig.
Ist wirklich, wirklich aufwendig. Also wir machen Folgendes. Wir haben uns gedacht, es wäre ganz nett, was über euch zu erfahren. Und deswegen werden wir das über Instagram machen. Und zwar würden wir euch bitten, ein Foto zu machen von dem, was ihr seht, wenn ihr uns hört. Also nicht sowas wie, ich liege irgendwie lasziv räkelnd mit Kopfhörern auf dem Sofa, mache von mir selber ein Foto, weil man dann sieht, dass ich einen Podcast höre, sondern so diese Point-of-View-Idee. Ja, ich höre jetzt gerade einen Podcast und mache ein Foto von dem, was meine Augen sehen.
Kein Selfie.
Kein Selfie. Wir wollen nicht euch. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber die Idee ist, dass wir sehen, was ihr seht, wenn ihr uns hört.
Cool.
Versteht man das?
Und geht das nur auf Instagram oder machen wir auch Twitter?
Ich würde sagen, wir machen beides. Die anderen sozialen Kanäle bespielen wir ja nicht so. Also wir haben ja kein YouTube, wir haben kein Facebook, wir haben ja nur Instagram und Twitter. Deswegen könnt ihr euch ausrufen, wo ihr das postet. Wichtig ist natürlich, dass ihr uns dort entsprechend, wie man auf Neudeutsch sagt, @mentioned. Bei Twitter schreibt ihr halt unseren immer noch total hässlichen Twitter-Handle dazu, @cleanelectricast. findet ihr natürlich, wenn ihr es nicht sowieso wisst und dauernd benutzt, in den Shownotes. Den Handle @cleanelectric versuche ich seit 3 Jahren zu bekommen.
Vergiss es.
Kannst du einfach hart vergessen. Auf Instagram, dem anderen Twitter, dem mit den Bildern, ist es einfacher. Da ist es tatsächlich einfach @cleanelectric. Da macht ihr euer Foto und erwähnt uns in diesem Foto. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten rauszufinden, wer diese Tickets bekommt. Das eine ist, haben wir vorhin beschlossen, wir suchen uns das raus, was wir am geilsten finden. Und das andere ist, wir schmeißen alle anderen, die nicht das tollste unserer Meinung nach, unserer subjektiven Meinung nach, tollste Foto gemacht haben, alle anderen, die ein Foto gepostet haben, kommen in den großen Lostopf und dann losen wir einfach aus.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Wie kommen wir an die zwei Tickets? Also warum?
Das ist so, ich habe den Dirk kennengelernt, der einer der beiden Veranstalter ist und wir fanden uns nett, haben einen Kaffee getrunken, haben ein bisschen gequatscht und hat dann gesagt, wie wär's, habt ihr Bock, zwei Tickets zu verlosen? Dann habe ich gesagt, klar.
Cool.
So einfach ist das.
Machen wir.
Ja, genau so ist das entstanden. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wird bestimmt nett. Und dadurch, dass ihr ja hier dann etwas gewinnt, können wir ja vielleicht in Kontakt bleiben und treffen uns dann dort. Denn zumindest Marcel und ich werden ja da sein, richtig? Ja. Richtig.
Wir sind da.
Und Jakob ist ja von der Spontansorte, der überlegt sich das vielleicht an dem Morgen einfach noch spontan.
Und ich habe ja auch keinen Tesla.
Das ist ja nicht schlimm. Da können ja auch Interessierte kommen.
Schau mal, die ersten Bilder kommen schon im Slack an.
Um Gottes Willen. Ja, genau. Alle Infos zu der Veranstaltung an sich findet ihr auf voltfever.com. Und ansonsten müsst ihr nichts weiter wissen. Ach so, wäre natürlich nice, wenn ihr einfach auf Instagram und Twitter auch dann unsere Follower werdet. Da würde ich persönlich mich dann auch freuen. Ansonsten sind das alle Aufgaben, die es zu erledigen gibt.
Hausaufgabe für nächstes Mal.
Ganz genau, für das nächste Mal. Vielleicht machen wir das über mehrere Sendungen hinweg, denn die Veranstaltung ist ja erst im Juni.
Oh.
Da müssen wir uns gar nicht beeiligen und können alle abholen, die irgendwie Bock haben. Außer wir sammeln jetzt in sehr kurzer Zeit sehr viele Fotos, dann ist mir es vielleicht auch zu stressig. Wobei, man will ja auch den Leuten nicht die Chance nehmen. Ich sag mal, läuft, bis wir keine Lust mehr haben, die Verlosung.
Okay.
Okay, wenn ihr noch was wissen müsst, wird alles in den Shownotes stehen mit den Links, die ihr braucht, mit den Handles, die ihr verlinken müsst und so weiter und so weiter. Dann kriegt ihr das schon hin, denke ich mal. Und nächstes Mal sprechen wir nochmal. Gut, und jetzt gehen wir rüber zum Titelthema, das auch gleichzeitig so eine Art Nutzfahrzeugecke
die
ist.
Die Nutzfahrzeugecke, genau.
Oh, also Marcel, du schart schon mit den Rufen.
Endlich wieder Nutzfahrzeuge.
Ja.
Die Nutzfahrzeuge kommen aber nicht, oder das Nutzfahrzeug kommt aber nicht wie üblicherweise von Marcel, sondern Malik und ich waren in Aachen.
Gucke mal an.
Und sind da einen Street-Scooter live gefahren.
Wow. Die gibt's ja schon lange, aber wir haben noch nie ausführlich darüber gesprochen, ne?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, aber so eine längere Probefahrt haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Ich bin den schon einmal gefahren hier in Freising. Mhm.
Bei so einem Tag der E-Mobilität.
Genau, ne? Also auch das gleiche Modell. Mhm. Nicht exakt das gleiche Modell, aber ungefähr die Ausstattung und den Entwicklungsstand. Und das war aber nicht so lang, wie wir den testen konnten. Und wir haben uns einfach gedacht, wenn wir schon die Möglichkeit haben, den zu testen, nehmen wir es doch einfach gleich auf.
Natürlich.
Genau. Von daher würde ich sagen, Philipp, können wir im Prinzip einfach mal das, was wir aufgenommen haben, einspielen.
Sollen wir das mal machen?
Ja.
Na dann, let's go.
Hallo, Clean Electric Hörerinnen und Hörer. Hier ist der Malik und der
Jakob.
Und wir sind in Aachen im E-Store von der Stavag, über die ich schon öfter mal berichtet habe. Und gerade sitzen wir
im E-Go Live.
Genau, aber wir sind eigentlich hier für was anderes, nämlich für den Street Scooter. Welchen haben wir denn hier eigentlich?
Street Scooter Live in der kleinen Variante mit einer Box drauf, also hat 100 Kilometer Reichweite, hat eine Sortimo Handwerkerausstattung hinten drin halt mit Sortierkisten, Kabelrollen und Co. im Seitenauszug. Und ist aber wohl auch einer der allerersten, die gebaut worden sind. Also der hat noch die erste Software und auch die ersten Hardware-Komponenten. Der ist ja, nachdem das sofort gegangen ist, nochmal ein bisschen aufgehübscht worden und es sind ein paar Software-Komponenten dazugekommen, zum Beispiel Beifahrersitzheizung gibt es in den neuen, den wir haben. Der hat nur eine Fahrersitzheizung, aber sag mal, vom Stand her ist das gleich geblieben, nur ein bisschen schicker gemacht.
Mhm. Ist sofort gegangen.
Ford baut den jetzt?
Nicht direkt, aber der neue Street Scooter, den die Post ja benutzt, ist auf Basis von dem Ford Transit. Da ist im Endeffekt dann das Fahrgestell und die Fahrerkabine von dem Ford, also ist immer die Ford, die auch jetzt für die Post in Diesel-Variante rumfahren und hat dann halt hinten eine Kiste von Street Scooter und Post zusammen entwickelt drauf bekommen und halt den Elektroantrieb von Street Scooter.
Ah, interessant. Und weil ich so unhöflich war, dich noch nicht vorzustellen, möchtest du mal selber gerade drei Worte sagen?
Ja, also ich bin der Christian. Ich bin hier der Guru aus dem E-Store von der Stavag und berate hier tagtäglich die Kunden zu Sachen Elektromobilität.
Ja, und kann ich auch nur bestätigen, war es auch mir schon immer wieder eine große Hilfe und ein Anlaufpunkt, wenn ich dann wieder verzweifelt die E-Mails schreibe, hör mal, könnt ihr nicht bei der Ladestation den Boden endlich mal orange machen, da stehen immer Verbrenner. Und du so, ja, kommt, passiert, machen wir.
Ja, und so bin ich halt hier und stehe für alle Fragen eigentlich immer zur Stelle.
Hier gibt's nach wie vor nämlich diese, deswegen sind wir auch heute hier, die geile Möglichkeit, man kommt einfach vorbei, hat einen Führerschein dabei, unterschreibt quasi einen Ausweis und kann dann für eine Stunde ein Elektroauto Probe fahren, kostenfrei, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Ja, und zurzeit haben wir beispielsweise einen Street Scooter, einen BMW i3 und den Opel Ampera hier und eigentlich auch zwei Ego in der First Edition, die sind aber gerade zum Software-Update weg, kommen aber in den nächsten Tagen wieder und so haben wir immer ein bisschen wechselndes Angebot an Fahrzeugen hier.
Genau, und die habe ich nämlich auch alle ausprobiert. Das war auch extrem hilfreich bei der Findung von, möchte ich jetzt vielleicht einen Ampera E mit 60 Kilowattstunden oder möchte ich den Kona haben? Sobald man einmal eine halbe Stunde drin gesessen hat, weiß man, wenn man beide testen konnte. Ne? Mhm. Also den Kona gab es jetzt hier nicht, aber den kannte ich ja von woanders. Okay, ja, dann machen wir uns mal zum Street Scooter.
Ja.
Gut. Nimmt noch auf, oder?
Wir stehen vor dem Street Scooter, Stavag beschriftet, ihr seht dann Fotos davon und Christian sagt, das ist aber erste Serie noch, wir können das nicht so abschließend bewerten. Was sind hier so die Issues?
Also ich sag mal, die kleinen Kinderkrankheiten, die in der ersten Serie waren, sind dann einmal, dass der Türgriff bei Kälte ein bisschen hakt. Das ist aber eine Nachjustierungssache, also es ist in 2 Minuten in der Werkstatt getan, da muss nur eine Feder richtig eingestellt werden. Und bei dem halt jetzt gibt es das Thema, dass es keine Parkposition gibt. Sobald man die halt in neutral ausstellt, kann man Probleme mit der Wegfahrsperre kriegen, die dann leicht blockiert oder da muss man ein bisschen hin und her ruckeln, dann geht das wieder an. Aber das ist bei den Serienfahrzeugen jetzt nicht mehr der Fall oder bei bei den aktuellen Serienmodellen. Und bei unserem jetzt speziell, aber das ist einfach ein Teil, was kaputt gehen kann, ist die Pumpe vom Scheibenwischwasser funktioniert gerade nicht. Mhm. Da ist entweder die Sicherung durch oder die Pumpe, das müssen wir noch nachgucken. Aber sonst ist nichts, was man jetzt schlimme meckern müsste.
Mhm. Okay, ja. Wir testen. Danke dir.
Gerne. Bist du nicht
mal? Los geht's.
Ja, und ich hatte es gerade was Cooleres, der anderen Seite. Also klar, hier hinten ist natürlich Standard eine riesige Kofferraumklappe. Rückfahrkamera da auch. Du hast hier dann oben für Rohre und Co. eine Durchreiche, die halt oben liegt, damit du nicht so viel Platz auf dem Boden verloren hast. Klar, Aufhängung an der Seite. Und hier hast du halt separate Werkzeugkisten, die du so nicht rauskriegst, die halt gegen Rausfallen geschützt sind. Und wenn du das Knöpfchen drückst, dann kannst du einfach den entsprechenden Koffer mit dir nehmen.
Geil.
Und bist halt immer mobil, ohne direkt dein ganzes Auto ausräumen zu müssen. Okay. Und das größte Highlight in der Ausstattung ist aber jetzt hinter der rechten Türe. Einfach per Knopfdruck wird die Türe freigegeben und dann kann man hier einen kompletten Werkzeugschrank aus dem Auto rausziehen.
Wow. Sweet.
Und hier hast du halt dann jetzt Schraubenboxen und kannst ja dein komplettes Material wirklich übersichtlich sortieren und verwalten.
Das ist jetzt keine Street-Scooter-Erfindung, sondern das ist von diesem, was steht da drauf, Sortimo.
Genau, also das Sortimo ist halt ein, ich sag mal, Sortierbox-Hersteller oder so ein Systemlösungshersteller. Und Street-Scooter arbeitet mit denen zusammen und du sagst im Endeffekt, was dein Bedarf ist. Mhm. Und Street-Scooter baut dir das dann passgenau in diese Box hier rein. Mhm. Also du kannst diese Boxen natürlich auch leer kaufen oder halt deinem Bedarf entsprechen. Wenn du sagst, du bist Rohrreiniger oder Schornsteinfeger oder was und brauchst irgendwas, wo du Kabel aufhängen kannst, dann kriegst du halt eine Kabelrolle hinten rein oder ne, also da ist wirklich den Grenzen, gibt keine Grenzen eigentlich, du kannst alles machen.
Ja, das sieht sehr flexibel aus.
Ja. Mhm. Das ist halt, ich sag mal, einer der wenigen wirklich richtigen Vorteile gegenüber, ich sag mal, so Herstellern, die halt nur ganz normale Transporter anbieten, ich sag mal jetzt wie VW oder Mercedes und Co. Weil dadurch, dass die ja wirklich den richtigen Transporteraufbau haben, ist natürlich die Form nicht wie bei so einer Kiste, dass man einfach Möbel reinstellen kann, ne? Mhm. Sondern hier kann man wirklich modular einfach sagen, wir packen viereckige Kisten da rein und die haben halt einen modularen Aufbau, ne?
Mhm. Und ihr beratet dann auch Handwerker, Handwerkerinnen da drin, wenn die sagen, ich habe eine spezielle Anwendung, ich habe sehr viele Kabel, weniger Schrauben, so und so, also dass das individualisiert werden kann?
Das eher weniger. Also wir haben halt alles an Infomaterial da, was es an, ich sag mal, Basismaterialien gibt. Da können wir halt auch sagen, hier, wenn jemand kommt, das gibt es als Möglichkeit. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ich habe die spezielle Sache überhaupt, dann gibt es eine Kontaktadresse von Street Scooter, die wir haben. Da wenden sich die Kunden dann dran und können dann wirklich nach ihrem individuellen Bedürfnissen ein Angebot von denen kriegen. Weil die arbeiten auch nicht nur mit Sortimo, die haben auch noch eine Firma, die heißt, glaube ich, Boxma oder sowas in der Art. Da kann man sich dann halt frei austoben, was man haben möchte.
Ja, cool. Fahren, würde ich sagen.
Mhm. Fahren.
Street Scooter, wir sitzen drin. Erster Eindruck, Sitz ist Sitzpappe wie im Ego auch.
Ja, Ego und Life auch so das Armaturenbrett beziehungsweise Komponenten, die hier verbaut wurden, erinnern auch ein bisschen dran, oder?
Ja, und Lenkrad und so. Lenkrad also, ja. Genau, aber ich würde sagen, ich bin jetzt natürlich überhaupt kein Handwerker im typischen Handwerkeralltag. Es sieht alles sehr nach abwaschbaren Oberflächen aus. Und das
macht ja auch mal durchkärchern hier.
Ja, genau, das macht wahrscheinlich auch genau Sinn. Ja, also Headroom ist reichlich. Also würde man sagen, zwei, drei Faustbreiten über dem Kopf noch.
So. Ich sag mal, Sitzheizung für dich gibt es heute leider nicht.
Gut.
Weil Handwerker arbeiten wahrscheinlich meistens alleine.
Weil neuer Praktikant bei 1 Clean Electric. Ich erwarte rasselndes Dieselgeräusch. Was passiert wirklich? Du steckst den Schlüssel rein.
Ich stehe auf der Bremse. Muss sehr stark durchdrücken, dann passiert tatsächlich auch was. Wir müssen jetzt mal gucken, wir brauchen hier keinen.
Ich möchte mal Lüftung ausmachen direkt, aber wird nur mehr. Wie kriege ich die Lüftung runter? Ich weiß es nicht. Ah, man muss.
Keine Lüftung, richtig?
Genau, es gibt nur einen Knopf für Lüftung und den drückt man häufiger, bis es ganz, ganz viel ist und dann auf Null springt.
Also Radio brauchen wir auch nicht.
Oh ja, hier ist irgendwas so, mit
Touch. Autos, die ungefragt Radios anmachen. Kennst du dich damit aus?
Ja, ich als Kona-Experte kann dazu sagen, nervt.
Oder alle anderen Teslas.
Tesla auch?
Ja.
Vielleicht einfach alle Autos, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das so ein Thing in der Autoszene.
Ja, tatsächlich, weil mein Fiat auch. Und deswegen habe ich bei dem einen Sender eingestellt, den er nie empfangen kann und ist dann einfach still.
Ja, also okay. Es sieht aus wie eine Android-Oberfläche. Es ist ein Parrot-Radio. Ja, Parrot
hat früher doch diese Quadrocopter auch gemacht. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, es ist das die gleiche Firma?
Ja. Oh, ja.
Okay. So, wir haben vorne ein kleines Display.
Ein sehr kleines Display, aber sieht irgendwie süß. Niedlich aus.
Ja, niedlich. Ein rundes, kleines Display. Okay, dann lass mal fahren, bevor wir gar keine Sonne mehr haben. du musst auf diese Balken da zufahren und dann fahren die runter.
Okay.
Ja.
Was sagst du zum Schaltknauf?
Ach, das ist der Schaltknauf. Das ist süß. Das könnte praktisch sein. Sie wirkt ein bisschen plastikhaft, spielzeugartig.
Wir müssten jetzt tatsächlich warten auf die Rückfahrkamera. Die Frage ist, wie geht die an?
Muss ich das System anmachen, damit man... Ja. Okay, ich hatte das System, das Radio sozusagen ausgemacht, dann sieht man auch keine Rückfahrkamera mehr. In dem Moment, wo man rückwärts fährt...
Wir scheinen keinen Kriechmodus zu haben hier.
Okay, und auch kein Außengeräusch, oder? Haben wir eine Fußgängerhupe? Aber
auch einfach nur die Handbremse drin.
Okay.
Wir haben Kriechmodus.
Wir haben Kriechmodus, sehr schön, wir fahren rückwärts. Die Kamera ist cool, also das Bild ist ordentlich. Ja. So.
Schalten ist auf jeden Fall cool. Aber man muss erst immer in Neutral schalten, damit man in Drive schalten kann. Und Auto macht Geräusche.
Auto macht absolut Handwerker, LKW-Geräusche.
Sehr laute Scheibenbremsgeräusche.
Mhm. Und auch Motorfahrhochgeräusche. Also wir fahren jetzt ungefähr 7 und man hört. Ich versuche das mal einzufangen. Klingt wie Elektroauto, aber kann man halt auch dazu sagen, dass, also klingt wie Elektroauto, aber ist deutlicher hörbar. Also die, im Prinzip fehlt die Dämmung. Wahrscheinlich klingen unsere Autos auch so. Okay, bis auf die Bremsen. Links bitte.
Ja. Wow.
Gut, ist. Oh, das ist ein E-Zitaro, oder? Nee, MAN. Okay. Ich war bei Bus, andere Farbe, nicht rot.
Wir fahren geradeaus.
Den Bus hinterher. So, wie ist die Übersicht? Also du hast ja keinen...
Die Übersicht ist super, muss ich sagen, weil Spiegel sind sehr gut erreichbar.
Mhm.
Und natürlich hast du bei dem hohen Fahrzeug auch eine super Sicht nach außen und auf das, was vor dir passiert.
Wie findest du so Ansprechverhalten? Wir sind natürlich jetzt leer hinten drin, aber sagen wir mal...
Ja, das stimmt, ja.
Ja, aber wie ist so dieses, du musst jetzt den ganzen Tag in der Stadt rumfahren und irgendwelche Handwerkertätigkeiten machen? Fühlst du dich elektroflexibel?
Ja. Also natürlich hast du hier keine 200 PS, wie im Kona, aber ich sag mal, reicht vollkommen aus.
Mhm.
Die Power, also Ansprechverhalten ist auf jeden Fall da, klar, Elektroauto. Und ich sag mal, bei so einem Fahrzeug brauchst du jetzt auch nicht die Spritzigkeit von einem PKW.
Genau, aber es ist halt schön, wenn du das Ansprechverhalten eines Elektrofahrzeugs hast.
Trotz der Größe fühlt sich sehr, sehr wendig an. Das macht irgendwie Spaß.
Okay, es fühlt sich auf dem Beifahrersitz und tendenziell so ein bisschen an wie so ein Go-Kart.
Ja.
Also, so, wir fahren jetzt 40. Gut, ich glaube, so Außengeräusche und so, das ist eigentlich irrelevant für den Use Case. So, ne? Es ist netter, gedämmt ist immer besser.
Ja, natürlich.
Aber
was ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass es auch dieses Fahrzeug einen sehr großen Schlüssel mit inklusive Zündung hat, an denen man, sag ich mal, mit dem Knie relativ schnell rankommen kann. Das heißt, da besteht vielleicht Gefahr, dass der mal abbricht.
Okay, er ist schon sehr deutlich hörbar.
Ja, er ist sehr laut, ja. Wir fahren hier 40, 50 und man hört alles.
Hier auf die linke Spur.
Linker Geräusch auch sehr lustig. Klack, klack, klack.
Aber anders als in dem Ego, den ich gefahren bin, wenigstens regelmäßig.
Ja. Oder im Vergleich zu deinem Kona.
Das war gemein. Für alle, die es nicht wissen, im Kona, das ist für Musiker schwierig, hast du so ein, ich sag mal, 14-Achtel-Takt oder sowas. Also nee, so ein 7-Achtel im Prinzip. Also es macht so tak, 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 tak. So, also wie so ein schlecht geloopedes Sample. Ich muss da immer noch rechts. Ich deute immer noch rechts.
Du hast gerade ausgezeigt.
Nein, habe ich nicht.
Nach rechts.
50 Mal nach rechts gezeigt. Gut, Jakob ist an die...
Mal auf der Straße wenden? Nein, lieber nicht, oder?
Das ist ein Wendekreis-Dingens.
Nee, das ist vor
Fun,
aber...
Da vorne ist ein Kreisverkehr, aber mir egal.
Nein, wir testen das jetzt.
Wir testen jetzt. Okay, Jakob wendet auf einer normalbreiten Stadtstraße, wo auch zwei SUVs gut aneinander vorbeikämen. Wie ist die Wendung?
Die Wendung ist erstaunlich einfach. Das Einzige, was stört, ist, dass man jedes Mal nach dem Wechsel von Drive in Reverse erst auf Neutral schalten muss.
Aber das ist ein Hebel, der hat oben Drive, unten Reverse und in der Mitte Neutral. Kommst du nicht sowieso an Neutral vorbei?
Nein. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln hier mit dieser Schaltweise, aber sofern ich das jetzt gerade richtig beobachtet habe, muss man tatsächlich jeden Gang einmal durchgehen.
Also sprich, eins hochschalten, warten, eins hochschalten.
Richtig.
So, Sonne strahlt ins Gesicht, man klappt Sonnenschutzdinge runter und schaut, ob die funktionieren. Sieht gut aus.
Sieht schlecht aus, weil es strahlt trotzdem ins Gesicht.
Ja, aber zwischen den Dingern durch. Okay, man kann sie abklappen und auf die Seite klappen. Das geht und ja auch nicht bei allen Autos.
Sehr
laut. Ganz so ungeil. Ich versuche den Sitz zu verstellen, weil ich jetzt fahre. Ah, der kippt nur so im Gesamten. Es gibt zwei Hebel und ich verstehe sie so halb. Oder hinten bin ich wahrscheinlich dran, ne?
Du bist jetzt dran, ja.
Okay, egal. Es reicht für die Ergonomie. Die Schnalle ist relativ tief. Das ist, glaube ich, sowas, je nachdem wie groß man ist. Also man kann die nicht Höhen verstellen, den Anschnallgurt-Aufhänger sozusagen. So, dann Spiegel sind, glaube ich, okay. Ich trete die Bremse, das fühlt sich schon sehr mechanisch an.
Das war die Sonnenblende. Moment. Ja.
Okay, man hört, wie irgendeine Pumpe hoch eiert und so. Ist das die Heizung oder Ölpumpe? Ich habe wirklich keine Ahnung von Autos. So, bester Podcast für mich. So, also ich habe den Schlüssel halt gedreht.
Wir sind auf neutral.
So, das heißt, kann ich auch... Ich tippe den Schalter nach unten für Reverse, habe eine Rückfahrkamera. Das Lenkrad ist sehr hoch. Das müsste zum Beispiel erstmal direkt runter. Kann ich auch runterstellen?
Das Lenkrad könnte auch steiler sein, sag ich mal.
Steiler in welcher Richtung? Also mehr
zu dir geneigt.
Zu mir geneigt, ja, genau. Ja. Würde ich auch sagen. Es ist so ein bisschen, also die Oberkante des Lenkrads deutet von mir weg. Mhm. Und das hätte ich auch lieber tatsächlich aufrechter gerne. In der niedrigsten Position des Lenkrads, wer ist immer so ein Lenkradverstellfan? Was, Philipp?
Alle,
okay, ja, ich auch.
Wegen Ergonomie.
Genau, also das müsste weiter nach unten für mich und genau, Top des Lenkrads müsste auch mehr zu mir. So, jetzt Reverse, gucken, niemanden umzubringen, blinken, rollt aber los, wie ich es jetzt sofort auch vom Kona gewöhnt wäre, also der
im Kriechmodus.
Kriechmodus, genau, ist, sag ich mal, alles, wie man es haben will. Ich habe noch keinerlei Gefühl für die... Moment, wo ist überhaupt die Straße? Wir sind hier in so einer Ecke von dem Parkplatz. Ah ja, nächstes. So, also ich habe noch natürlich kein Gefühl dafür, wie der Wendekreis ist oder solche Sachen, wie der sehr... die Rückfahrkamera ist schon sehr fischeiig, was natürlich sehr hilft, aber was auch Entfernungen schwerer macht abzuschätzen. Aber
ich denke mal, die Rückfahrkamera ist vor allem dann interessant oder gerade interessant, weil du ja nach hinten gar nichts siehst.
Ja.
Ich denke mal, dass man da auf jeden Fall grundsätzlich auch sehr viel mit den Spiegeln arbeiten sollte.
Ja, aber es ist...
Das ist mehr so, okay, da ist etwas,
ja, genau.
Und nicht, okay, jetzt fahre ich in die Richtung.
Was mir auffällt, ist auch sowas wie, muss mich gerade noch ein bisschen Sitz einstellen und so, das Klappern, was ihr hört. Es ist wirklich so ein bisschen Autoscooter fahren. Also ich hatte eben Go-Kart, glaube ich, gesagt, so eher Autoscooter fahren. Also die Bremse steht mir deutlich näher entgegen als das Gaspedal. Also sprich, das Gaspedal ist weiter hinten, als ich es vermute. Die Bremse weiter vorne, so das Fuß von links nach rechts umschalten ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Alles irgendwie jetzt keine Fehler. Es ist jetzt gerade nur ein individueller Fahreindruck und natürlich kommt man immer von einem Auto und muss sich erstmal an ein neues gewöhnen. Ein Ioniq fährt an uns vorbei.
Lustig beklebt.
So, Wendekreis, also dieses, man kennt das vielleicht, wenn man so Umzugswagen sich mal gemietet hat und dann um eine Kurve fährt, dass man ja viel weiter in eine Kurve reinfahren muss. Aber wir sitzen hier, also entweder ist der kurz genug oder wir sitzen von der Achse her anders. Ich habe nicht das Gefühl, wirklich anders fahren zu müssen als mit einem PKW. Also ich muss nicht LKW-mäßig weit in eine Kurve erst geradeaus hineinfahren, um dann rechts abbiegen zu können.
Ja, das Gefühl hatte ich auch, liegt aber glaube ich daran, dass das Gefährt grundsätzlich nicht so groß ist. Auch. Mhm, das, genau. Also haben wir gerade auch gemerkt beim Einparken in diesem normalen, sag mal, PKW-Parkplatz, wo wahrscheinlich so manch andere SUV mehr Probleme hatte als wir.
Mhm, ja, die Sitzheizung macht sich gerade bemerkbar. Fühlt sich an wie eine Sitzheizung. Angenehm. Also ist sicherlich dem Zweck Handwerker im Winter, Handwerkerin. Ich möchte Leute nicht mitmeinen, ich möchte sie gerne nennen. Ist dem sicherlich angemessen. Also, ne, wie lange sind wir jetzt unterwegs? Gerade eine Minute oder so. Und ich merke es schon, ich glaube, das ist für schnelles Ein- und Aussteigen ständig rein, raus aus dem Auto durchaus angemessen. Es gibt ja so manche, ich hatte auch schon mal irgendwo ein Sitzheizungserlebnis, wo du nach einer halben Stunde merkst, ach so, da ist eine Sitzheizung an. Während im Kona kannst du eigentlich nur Stufe 1 benutzen, weil du sonst verbrennst.
Ja, ist ganz lustig. Bei meinem Fiat gibt es auch eine Stufe. Und da verbrennst du auch. Also da machst du halt dann an und irgendwann machst du wieder aus.
Okay, also fahren ist instant, würde ich sagen. Bis auf natürlich die Spiegelsituation, an die man sich immer gewöhnen muss, wenn man Transporter fährt, ist instant eigentlich PKW-Feeling.
So. Ich muss sagen, so das Feeling bei dem Strompedal.
Ja.
Ich finde, es macht mehr Spaß, sozusagen voll durchdrücken zu müssen, um genügend Power zu haben, als ein Pedal ganz leicht antippen zu müssen, weil du sonst eh durchdrehende Räder hast. Also ich komme ja gerade aus München mit dem Ampera E und klar, Leute, die den schon mal gefahren sind, wissen, wer da ganz durchdrückt wir fahren gerade 40 km/h, der hat auf jeden Fall durchdrehende Reifen. Und hier ist es relativ lustig, weil du einfach voll drauf treten kannst.
Ja, und eben auch muss. Also das ist, glaube ich, was ich meinte mit Autoscooter-Feeling, weil die waren ja auch elektrisch schon immer, aber hatten nie Power. Dementsprechend, das ist ein bisschen so. Aber es ist wirklich nicht, dass man das untermotorisiert Gefühl hätte. Ne? Es ist einfach, ich finde vom Fahrgefühl, ich bin halt so Neunsitzer und so schon gefahren, das ist die Mischung aus einem Elektroauto und so einem Neunsitzer. Und das ist eigentlich, glaube ich, so das, was man erwartet. Luft nach oben wäre definitiv noch mit diesem mehr modernes Elektroauto-Feeling. Ne? Besser gedämmt, irgendwelche Gimmicks drin, die sich mehr nach Zukunft anfühlen. Das hier ist mehr so, das fühlt sich nach Handwerkerfahrzeug an und ist auch elektrisch. Mhm. So wie, ich habe halt jetzt keinen Rasenmäher wie früher, sondern einen Rasenmäher mit einem Elektromotor. Aber es bleibt ein Rasenmäher. Bisschen so.
Also, apropos Go-Kart, mich würde es tatsächlich auch nicht wundern, das ist echt ein guter Vergleich, wenn du einfach das Lenkrad so weit drehen könntest, dass du irgendwann rückwärts fährst.
Das geht das da? Das weiß ich gar nicht mehr.
Also halt besonders so Autoscooter.
Ja. Was ich gerade versuche zu verstehen, ist, was mit der Reku ist. Weil wenn ich von dem Gaspedal runtergehe, vom Strompedal, dann wird er sehr deutlich schnell langsamer, was fast One-Pedal-Driving so Feeling ist eigentlich. Aber ich weiß nicht, ist er einfach nur schwach auf der Brust oder rekuperiert er irgendwie geil?
Also ich bin den ja schon mal gefahren, den im Prinzip wahrscheinlich genau diese Ausführung.
Ja.
Soweit ich weiß, gibt es da auch zwei Fahrmodi, weil wir sind gerade in E.
Okay. Ich drück mal Drive nochmal nach oben. Passiert aber nichts. Okay.
Wenn doch, passiert was. Also,
irgendwas wurde rot. Okay.
Richtig, also du gehst auf Drive, dann bist du in D, laut dem kleinen Display vorne. Und dann gehst du nochmal in Drive und dann bist du in E. Und vermutlich, und da ändert sich auch was, wenn du drauf drückst, von dieser Boost verschwindet.
Hm. Ja, genau. Also oben wird's rot oder nicht rot in dem Kreisel. Machen wir auch ein Foto von nachher. Das ist halt jetzt sowas.
Vermutlich Rekuperation.
Also ich segel jetzt gerade irgendwie. Also irgendwie finde ich, habe ich das Gefühl, eigentlich muss ich mich darum nicht kümmern. Er wirkt gut abgestimmt. Ich bin jetzt Also ich bin Transporter fahren, gerade letztens mit der Band noch einen Neunsitzer gefahren. Also ich bin das ein bisschen gewöhnt und ich bin auch Elektroauto gewöhnt und habe so das Gefühl, das Auto verhält sich unauffällig. So, wenn man einmal die Geräuschkulisse von dem, ne, von so einem typischen, ich fahre jetzt halt so ein Transportfahrzeug, Nutzfahrzeugecke, wenn man das einmal gewöhnt ist und das mit den Spiegeln und so, dann ist das, man muss da gar nicht drüber nachdenken. Du musst da keinem was erklären oder so. Das finde ich, glaube ich, sehr cool für den Use Case. Also ich nehme an, wenn man jetzt ein entsprechendes Fahrzeug von OEM deiner Wahl, Mercedes oder so, fährt, dann werden die irgendwie innen drin ausgefuchster sein. Ich merke, der Sitz hat ein bisschen Spiel, der wackelt so ein bisschen. Aha, hier ist ein Model
S. Wir fahren hier gerade durch, ich sag mal, eine
schickere
Gegend. Ostviertel in Aachen. Und neben dem einen Model S, was wir hier gerade gesehen haben, waren 20 Meter davor eine Parkplatzeinfahrt mit einem Model X und davor einem Model S.
Ja gut, wir sind hier in Aachen. Wir haben sehr schnelles Internet und einen guten Geschmack, was Fahrzeuge angeht. Sogar in der Nutzfahrzeugecke. Also mich würde mal interessieren, wenn Marcel jetzt mitfahren würde. Ich nehme an, er hat von uns allen die meisten Nutzfahrzeuge schon unterm Hintern gehabt, oder?
Vermutlich.
Also da würde mich mal interessieren, wie sein Fahreindruck wäre, weil der einen echten Vergleich hat. Ich vergleiche jetzt gerade einfach nur zwischen Verbrenner und Standard-Elektrofahrzeug. Ja. Also, aber das kann man absolut machen. Das macht auch Spaß und es hat auch dieses, was ich bei dem Ego Live tatsächlich bei der einen Testfahrt so ein bisschen vermisst habe. Ich will nicht sagen, der hat wirklich Antritt, aber für ein Fahrzeug dieser Art ist das dieses von der Ampel wegkommen Gefühl, wird die Handwerkerin oder der Handwerker einfach sofort haben. Das ist völlig angemessen. Die Frage ist, wie ist es, wenn da 300 Kilo Last hinten drauf sind, ne? Also,
ist eine gute Frage. Ich denke, dass es sich trotzdem ähnlich verhält. Also natürlich vielleicht nicht ganz so viel Power dann dahinter, aber du hast ja trotzdem den Antritt oder die Anfahrt nach der Ampel wird vermutlich genauso schnell gehen.
Ja, können wir jetzt gerade schwer testen, aber das wäre sowas, hätte ich jetzt so einen Handwerkerbetrieb und würde mir so denken, ich möchte gerne elektrisch, dann würde ich sofort denken, okay, der ist in der Auswahl. Da würde ich jetzt dann natürlich 3-4 andere gern nochmal Probe fahren wollen, aber das kann man absolut machen.
Besonders dafür, dass dieses Fahrzeug halt rein elektrisch fährt. Wenn einem das wichtig ist, dann hast du, glaube ich, den Street Scooter Live jetzt in der Ausführung auf jeden Fall auf der Liste.
Genau, ja, würde ich so machen. Weißt du, was ich jetzt mal tue? Brauchen wir Sonne oder reicht uns Wiese?
Wir brauchen Sonne.
Shit. Okay, dann. Okay, ich fahre jetzt mal über so Bordsteinkanten und so. Das ist auch alles unstressig. Ich finde auch übrigens dieses aus Drive in Reverse mit zweimal Tippen und so geht auch mit Handschuhen an. Ne? Das ist ein grober Hebel, der sich aber sehr leicht bewegen lässt. Das ist wirklich nutzbar. So, ich würde nicht sagen, das ist robust für 20 Jahre gebaut. Dafür ist es alles vielleicht ein Ticken fimschig. Also wie man in Aachen sagt, fimschig. So, ich sag mal so ein bisschen knarzig wackelig. Aber ich kann auch mit dem Gaspedal gerade dieses Rückwärtsfahren und Rumrangieren so alles gut manövrieren. Also ich würde sagen, ein gutes Ding. Also Ersteindruck, gut. Nicht teuer, aber gut.
Wir haben's.
Wir sitzen wieder im Street Scooter. Schöne Fotos gemacht, die könnt ihr schon parallel mal durchgucken. Du hast gerade was gemerkt.
Ja, und zwar hat ja vorhin der Christian, richtig, bemerkt, dass wir hier beheizte Scheiben haben oder eine beheizte Frontscheibe. Und ich dachte mir erst, ohne großartig drüber nachzudenken, dass, gut, da ist halt irgendwie super Gebläse eingebaut. Aber wir haben hier eine mit, ich sag mal, wie nennt man sowas, Heizfäden, Glühfäden im Zweifel, durchzogene Frontscheibe. Das heißt, das ist ähnlich wie bei einer Heckscheibe, nur dass hier wirklich dieser Draht dicht an dicht durchzogen ist. Das heißt, man drückt vermutlich einfach auf den Knopf und die Scheibe ist sofort frei.
Manche irritiert auch vielleicht so ein bisschen, dass man, wenn man leicht hinguckt, die Fäden natürlich sehen kann. Aber
relativ lustig, weil mir sind sie bis gerade eben gar nicht aufgefallen, auch nicht beim Fahren.
Okay, also mir sind sie aufgefallen, aber ich kannte das Phänomen schon. Und da man eh meistens mit den Augen natürlich weiter nach vorne fokussiert, verschwimmen die dann. Das ist eine reine Gewöhnungssache. Ja, aber wahrscheinlich ist der Nutzen großartig. Also gerade bei großer Innenraum, den man vielleicht durch viel Ein- und Aussteigen auch nicht die ganze Zeit durchbeheizt und eben doch eisfreie Scheiben oder so beschlagfreie Scheiben.
Das wahrscheinlich auf jeden Fall, ja.
Ich kann mir gut vorstellen, wenn man Handwerkerinnen und Handwerkern zuhört, so was ist euer Wunsch, wenn ihr so ein Fahrzeug habt, dann ist wahrscheinlich nicht, dass der Innenraum permanent kuschelig warm ist, sondern ne, Sitzheizung. Was ist eigentlich mit Lenkradheizung?
Leider nein, leider gar nicht.
Okay, und dann halt wahrscheinlich was sehen können beim Fahren. Und das würde ich sagen, ist hier gut gelungen. Also, ja. Was ich auch ganz gut finde, aber ist wahrscheinlich Standard heutzutage, oder? Da ist ja nochmal ein Weitwinkelspiegel rechts außen über dem normalen Außenspiegel. So für besser Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer erkennen. Hier stehen auch in Aachen nicht zuletzt immer wieder überall weiße Fahrräder, wenn wieder jemand getötet worden ist von einem rechtsabbiegenden, gerne mal LKW, aber auch PKW. Und das, ja, mir ist komplett unverständlich, warum nicht von Gesetzesseite dem schon lange ein Riegel vorgeschoben worden ist, in dem Sinne, dass man einfach gesetzlich vorschreibt, dass es Rechtsabbiegepiepser, und da gibt es ja Warnsysteme für, ne? Also nicht nur Piepser, sondern einfach irgendein noch besseres Alarmsystem, warum das nicht überall in diesen Dingern drin ist, weil das kann eigentlich nicht so eine Raketenwissenschaft sein. Das ist bestimmt eine reine Geldentscheidung. Muss das Ding halt 50 Euro mehr kosten, Pech gehabt. Ja, aber immerhin, es gibt diesen Spiegel.
Was sagst du denn jetzt nach der einstündigen Fahrt wahrscheinlich fast zu dem Fahrzeug an sich? Kann man machen?
Kann man total machen. Bin ich nach wie vor, wie ich es eben auch beschrieben habe, ich brause hier schon selbstverständlich
einfach. Ich merke gerade, Fun Fact, die Tür ist offen. Ja, genau. Okay, lass mal kurz anhalten, wir machen die zu.
Muss man anhalten dafür? Achso, muss man.
Das ist der Effekt, ja, der Effekt, den Christian vorhin beschrieben hat.
Fenster runter machen und anklappen. Ich halte jetzt an der Ampel sowieso.
Das müsstest du wahrscheinlich runter machen. Mein Fenster, oder?
Achso, geht das? Ah, was ist überhaupt mit Fenstern? Wie gehen die runter? Achso, hier.
Ja.
Wow, elektrisch.
Wow.
Ja, sehr schön. Was ich wohl sage, wir hatten jetzt gerade diesen Fotoshoot und haben dafür mal die Seitenklappen und hinten all diese Sachen aufgemacht. Also diese Schubladen und so, das ist so richtig nett. Also so richtig nice. Der Zulieferer, wie heißen sie jetzt?
Sortimo.
Das ist was, ich habe mit so 19 Zoll Racks und Schubladen in Racks auch zu tun von der Band her. Und da haben wir so klapprigen Mist, der gerne von selber mal aufgeht, wenn man das Rack auf die Seite dreht und so. Und hier rastet alles mit sattem Geräusch ein, ist ein massives Gefühl. Da habe ich so das Gefühl, das ist Handwerkerqualität. So, das wäre so mein sofort ja. Also das möchte ich auch gerne haben. Ich möchte Schubladen zu Hause haben, die so klingen und sich so anfühlen. Also das ist auf jeden Fall das zugekaufte Sortiment. Was das angeht, ist absolut toll. So, der Rest vom Wagen, würde ich sagen, ist dagegen auch eher auf einem Plastikniveau. Aber wie gesagt, ein spaßiges Plastikniveau, was keinen Diesel verbrennt.
Und wie gesagt, ein Plastikniveau, was eventuell auch so gar nicht mehr in Serie existiert.
Ja, genau, da können wir jetzt gerade nicht viel zu sagen. Aber ich denke mal, nach dem, was wir im Ego Live gesehen haben und was, ja, also es ist nicht so, als würde Street Scooter oder Ego irgendwie mit den Premium-Herstellern konkurrieren wollen. Ich muss sagen, wir haben halt einen Neunsitzer, wir leihen die manchmal für die Band für Touren auch mal aus von Six. Das heißt, wir kriegen immer andere Modelle und hatten letztens auch irgend so einen Mercedes, wie heißen die dann, Vito oder so, ich weiß es nicht. Ich kann diese Namen nicht, Marcel wird mich sicher korrigieren. Aber auch das ist, also das ist ein besseres Niveau als das, was wir hier gerade fahren. Aber das ist auch nicht so, wie ich immer dachte, so ist jetzt Mercedes fahren. Ne? Das bleibt dann auch schon auf einem funktionellen, aber einfachen Niveau. Da sinkst du jetzt auch nicht in den Sitz und fährst damit gerne 5 Stunden Autobahn, sondern also zumindest nicht in den Ausstattungen, die wahrscheinlich dann bei hier Autoverleihfirmen haben. Deswegen take it all with a grain of salt. Ich, also mir persönlich fehlt so wirklich die Vergleichserfahrung. Deswegen wir geben ab an Marcel ins Hauptstadtstudio.
Tja, was die Vergleiche angeht, natürlich, unsere Autos hören sich nicht an wie Straßenbahnen. Ne? Also
der, das war schon ein bisschen live aus der Tram.
Was ja, wie das, ist das denn jetzt gemeint?
Das ist schon sehr, also wenn ich von der, wenn man mal bei dem gleichen Hersteller bleibt, wenn ich von der Zoe in den Twizy steige, ne, dann ist es schon echt Straßenbahn. Und so ähnlich hört sich der Street Scooter an der Stelle auch an. Ja, ansonsten, was mir sehr gefallen hat, war die Beschreibung von diesem Einbau, ne, weil wir arbeiten ja auch geschäftlich mit der Firma Sortimo zusammen. Allerdings, ich habe jetzt auch in den Fotos gesehen, dass ihr halt die alte Variante noch drin habt. Die wird nach wie vor noch vertrieben.
Wir.
Ja.
Malik hat sich das einfach gekauft.
Ja, bei deinem Street Scooter, da
genau,
ist ja noch die alte Variante.
Ja. So, und die Globalist, die haben wir rausgeschafft, weil die in unseren Fahrzeugen zu viel Platz klaut. Mhm. Ne? Das neue System, was die da jetzt haben, das ist ein bisschen flexibler, ermöglicht mehr Raumausnutzung. Aber prinzipiell ist es eine, wie er schon gesagt hat, als Handwerker willst du sowas haben. Ne? Sortimo ist ja auch mit einer neben weiteren Herstellern wie Bott und Wirt, um jetzt mal alle zu nennen.
ja, nicht, dass jemand hinterher
sagt, wir sagen nur Sortimo, genau.
Ich sehe, dass es nur drei sind.
Ja, es sind halt die drei großen, die Marktführer quasi, die für Fahrzeuge da was Entsprechendes hinstellen, was natürlich auch einen Handwerker aushalten muss. Ne? Ich sag mal,
klar,
einerseits
über längeren Zeitraum.
Einerseits über den längeren Zeitraum, andererseits sind Handwerker halt Handwerker, ne? Die sind halt nicht, das sind keine Feinmechaniker, sondern das sind schon welche, die ein bisschen mehr zupacken oder vielleicht auch mal ein bisschen was zu tragen haben, Zeitnot haben oder sowas und dann ein bisschen grober mit der Einrichtung umgehen. Würdest du jetzt einen PKW an der Stelle sehen, die sehen nach 1-2 Jahren verbraucht aus. Ne? Und da ist so eine Einrichtung halt einfach viel, viel robuster. Mhm. Ja, und die müssen natürlich auch Crashtests aushalten. Ne? Also bei uns in den Fahrzeugen ist jede Einrichtung Crash getestet. Das heißt, das, was sie da hinbauen, hält im Zweifelsfall vielleicht sogar das Auto zusammen. Mhm. Ja, und da habe ich selber schon Unfälle gesehen, da kannst du froh sein, so ein Ding drin gehabt zu haben, so eine Einrichtung.
Macht das Ganze wahrscheinlich einfach auch ungemein stabiler.
Ja, ja, also das auf jeden Fall. Ja, fand ich sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall nochmal kurz ein Dankeschön an den E-Store der Stabag. Mhm. Stabag in Aachen.
Ja, die schön, dass ihr da die Möglichkeit habt. So.
Echt einen coolen Job. Ja.
Nice. Und du, Jakob, hast vorhin auch in diesem Beitrag schon erzählt, dass du ja mit einem Ampera E gefahren bist. Also auch nach Aachen, aber nicht nur. Das war ja nicht das Ziel, das war nur ein Stopp, glaube ich, ne?
Genau.
Auf einer anderen Reise.
Genau, ich hatte so ein bisschen Auszeit nach diesem ganzen Sono-Trubel, dringend notwendig und war unter anderem fast eine Woche bei Malik, war übers Wochenende bei meiner Schwester, die gerade in Holland studiert und dann nochmal bei meinem großen Bruder in Bremen für eine Woche. Und ich wollte nicht wieder so eine Abenteuer-Ladereise machen wie vor einem Dreivierteljahr mit meinem Fiat 500, der eigentlich ja nicht wirklich für Langstrecke gedacht ist.
Und vor allem jetzt auch, wo es kalt ist, ne?
Jetzt auch, wo es kalt ist, richtig. Wobei es immer noch sehr, sehr milde ist draußen. Und habe deswegen wieder natürlich mir ein Auto von Nextmove ausgeliehen. Das war mit Adrian aus München, der bei Nextmove arbeitet. Leider ein bisschen kurzfristig dann doch. Das heißt, es war nicht ganz klar, ob ich tatsächlich ein langstreckentaugliches Auto bekomme. Ist am Ende dann aber ein Ampera E geworden.
Ja, zur Not hättest du den ENV von Tobi bekommen. Weil da ist ja eine komplette Einrichtung drin mit Schlafen
hätte ich nicht,
und so.
Weil er die nämlich nutzt.
Ach so, ja.
Der gut. Wohnt da ja drin.
Ein Doppelstockbett.
Das heißt, du musst einfach mitfahren.
Ja, genau.
Ja, cool. Bisschen remote.
Sitz nach hinten legen und dann einer schläft vorne. Dann kannst du drei Leute unterbringen.
Ja, klar. Aber dann bist du halt auch, das war tatsächlich ein Thema, gut, dass du es ansprichst. Mir war halt wichtig, dass ich CCS laden kann. Mhm. Und deswegen wäre zum Beispiel auch ein Nissan Leaf eher nicht in Frage gekommen, weil du da wirklich im Vergleich zum Ionity-Netzwerk eher aktiv nach einem CHAdeMO-Lader suchen musst. Mhm. Und auch ganz oft das Problem hast, dass du halt die Autobahnseite wechseln musst, um so einen dann zu haben. Genau, von daher war auf jeden Fall wichtig, großer Akku, CCS und dass der jetzt nicht die beste Ladekurve hat, der Wagen, war dann auch okay, weil immerhin lädt er dann zu gewissen Prozentwerten dann schon mit über 50 Kilowatt.
Du redest jetzt vom Ampera-E.
Vom Ampera-E, genau. Mhm. Ja, deswegen wurde dann der Ampera-E, dann bin ich losgefahren. Hab mich dann relativ schnell wieder eingewöhnt, weil wir sind den auch schon mal gefahren nach Dresden. War Dresden, gell?
Mhm.
Ja, zu Gläsern Manufaktur.
Genau.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, war die Episode 60, wo wir den auch schon mal ausführlich getestet hatten, den Ampera E. Und ich habe mir jetzt nochmal aufgeschrieben, was mir so aufgefallen war auf dieser zweiwöchigen Reise. Vielleicht ganz hilfreich für Leute, die sich überlegen, den vielleicht auch noch zu kaufen, weil die tatsächlich momentan wieder günstiger zu haben sind, scheinbar. Also Nextmove hat, glaube ich, jetzt wieder 20 gekauft.
Ach ja.
In einem guten Angebot, vermute ich mal. Genau. Also, was wir auch schon damals besprochen hatten, ist, dass das Center-Display ergonomisch ein bisschen fehlplatziert ist, also ein bisschen zu flach und ein bisschen zu weit unten platziert.
Der Sonne entgegengeneigt.
Genau, und vor allem fast ein Viertel des Displays ist auf der linken Seite immer verdeckt von deiner Hand oder vom oder vom Lenkrad. Das heißt, wenn du sehen willst, was Apple Maps oder Google Maps gerade an wichtigen Daten anzeigt, wird es genau verdeckt. Das ist nicht so cool, da muss man halt dann entsprechend die Hand nach unten nehmen, um nachzuschauen.
Einhändig fahren, weißt du, so wie mit dem Fahrrad, kurz bevor man die Zähne verliert.
Genau, richtig. Dann grundsätzlich ist uns ja auch schon aufgefallen, die Menüführung und das User-Interface ist leider immer noch, ich glaube, da gab es mittlerweile schon ein paar Updates, nicht so gut. Das heißt, man findet Dinge nicht, es gibt Einstellungen an verschiedenen Ecken und nicht an dem einen Ort, der Einstellungen heißt.
Wo man sie erwartet vor allem, also genau. Dieses
Du kommst auf verschiedene Arten und Weisen dann wieder zurück auf dein Android Auto oder Apple CarPlay und nicht an einem Ort. Das heißt, da muss ich auch manchmal suchen dann. Aber jetzt auch mal ein positiver Part. Das macht es vielleicht nicht an Ampere E aus, aber was nach wie vor einfach cool ist, ist Sitzheizung und vor allem Lenkradheizung. Das habe ich dann doch sehr genossen die letzten zweieinhalb Wochen, weil vor allem bei dem Wetter das dann schon sehr, sehr angenehm ist.
Hast du jemals irgendwie Reichweitenprobleme dann mit dem gehabt? Deswegen die Heizung auch benutzt, um jetzt nicht zu viel, ich sag mal, zu verbraten?
Es war einmal relativ knapp, aber das war eigentlich immer noch alles im Rahmen. Also ich bin tatsächlich so gefahren, dass ich einfach von A nach B fahre. Deswegen habe ich auch den Wagen gewählt. Das heißt 130 auf der Autobahn. Komplett Heizung an und ganz normal halt gefahren, nicht hinter einem LKW oder so. Das hat alles perfekt funktioniert. Dafür ist der große Akku ja auch da. Was auch cool ist tatsächlich, ist der Schalthebel. Weil Warum? Ich bin ja von meinem Fiat 500 gewöhnt, diese Knöpfe, die man drückt, für die verschiedenen
Fahrmodi.
Und das könnte man ja zum Beispiel auch vom Ioniq. Aber was cool ist an so einem Schalthebel, ähnlich auch wie bei der Zoe, du musst nicht hinschauen. Und das heißt, du greifst einfach hin und wechselst den Gang, ohne hinschauen zu müssen, dass du auch wirklich gerade den Knopf triffst oder dass es dann auch aktiv ist, wenn du drauf drückst. Deswegen, so sehr das jetzt vielleicht nach einem Relikt der damaligen Verbrennerzeit aussieht, macht es schon eigentlich in dem Fall Sinn.
So ja. Schalthebel. Wir haben ja so einen Hebel jetzt auch in der neuen Zoe drin, der optisch und von der Haptik her deutlich wertiger aussieht und ausgeführt ist als in der alten. Aber da machst du es auch blind.
Genau, ja. Das ist das Coole daran. Dann haben wir vorhin schon kurz angesprochen, der Kofferraum ist extrem groß für diese Kompaktklasse. Auch tief. Das heißt, da hat jede Menge Gepäck reingepasst. Auch von mehreren Leuten. Dann später.
Was heißt, du hast dann mal ein paar Passagiere mit dabei gehabt?
Genau.
Also so richtig voll, dass du sagst, mehrere Leute?
Insgesamt oder? Drei Leute mit mir. Ja, das ging schon ziemlich gut. Dann, was auch super funktioniert hat, war die mittlerweile sehr gut ausgebaute Ladeinfrastruktur von Ionity zu nutzen. Also ich bin nur über Ionity gefahren.
Ach was. Auf
der Autobahn. Und das Gute dabei ist halt, du weißt, du kannst dich immer darauf verlassen, dass es funktioniert. Du hast
ja, mindestens einen
Stall.
Ja.
Aber hast keinen Open Charging Service. Ne?
Genau, aber du hast mindestens, also du weißt, es funktioniert und du weißt, du bekommst auch fast, also in jedem Fall einen Stall oder einen Lader, weil du halt meistens 6 hast von den Dingern und nicht einen. Das war super. Dann, was ich richtig komisch finde bei dem Wagen, ist, dass wenn du die Ladung beenden willst, dann kannst du ja zum Beispiel beim Ionity sagen, Ladung stoppen oder bei anderen Säulen die Karte vorhalten und stoppen und dann halt den CCS-Stecker ziehen.
Na, das funktioniert bei mir nicht immer. Genau. Also wenn ich jetzt an der Säule sage, ich will jetzt die Ladesäule stoppen, die Ladung stoppen, ohne es am Auto zu machen, dann bleibt der Stecker im Auto. Dann kriege ich ihn nicht raus.
Genau. Und dann hast du ja meistens irgendeinen Hardware-Knopf oder sowas. Mhm. Jetzt bei deinem Model 3 vielleicht nicht, aber bei der Zoe hast du ja so einen Knopf, wo du drauf drücken kannst, Netz entriegeln. Mhm. Beim Ampera ist es in dem Laden unter Submenü versteckt, in so einem kleinen roten Knopf,
wo Stopp. Du musst echt da reingehen und Stopp drücken, damit der vorne entriegelt.
Oder du hast die Schlüsselfernbedienung, auf dem ein großer Knopf mit einem Stecker drauf ist, den du dann drückst, und bei dem nichts passiert.
Dann musst du bestimmt lange drücken, oder?
Genau. Dann fragt man den Adrian, wie das funktioniert. Dann musst du da 3 Sekunden lang drauf drücken.
3 Sekunden?
Ja.
Ja gut, aber es gibt wenigstens einen.
Mhm. Ne? Klar, aber
du musst bei der Zoe ja gar nicht. Du musst bei der Zoe jedes Mal die Tür aufmachen und in den Knopf drücken, damit der vorne den Stecker rauslässt.
Was ja auch in Ordnung ist. Also man steigt ja dann eh ein.
Nee, du musst ja wieder nach rausgehen.
Klar, aber anders musst du halt, wenn du nicht diesen Schlüssel drücken möchtest, musst du halt im Menü erstmal suchen, wo der kleine rote Button ist.
Das wäre doof, ja.
Ja. Also das war so ein bisschen, sag mal, für den Alltag ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich ja an viele Dinge. Was wirklich gestört hat, ist die Akku-Standsanzeige, weil du weder eine Prozentanzeige hast, also du hast keine Chance, in irgendeinem Unter-Submenü, Advanced-Menü die Prozentanzeige zu sehen. Das heißt, du bist dann, wenn es dich wirklich interessiert, bist du dann wieder am Kästchen zählen, wie bei der Zoe. Mhm. Und nach wie vor die aller schlechteste Benutzerfreundlichkeit von allen Elektroautos, und das teilen sich so ein paar Modelle, die Tatsache, dass man als Hersteller sagt, bei einem Akkustand von 10% zeige ich dir keine Reichweite mehr an. Mhm. Das ist einfach, das erzeugt bei Leuten, die es nicht gewohnt sind, halt einfach Panik, weil du bist gerade auf der Autobahn, du kannst nicht abfahren, die nächste Ladesäule ist noch 20 Kilometer entfernt, was mit dem Akku auch kein Problem ist, aber du hast halt keinerlei Angabe mehr, wie viel du jetzt noch fahren kannst. Mhm.
Und lass es bergauf gehen und du brauchst dann vielleicht genau in dem Augenblick
und genau so war es auch. Ja. Und dann bin ich einmal tatsächlich bei 0% angekommen oder mit 0% angekommen am Ionity.
Aber 0% heißt mit verringerter Leistung dann auch schon gefahren? Nee, oder? Nein,
also mit so ein paar jetzt. Warnungen halt. Ja. Aber was bringen mir die Warnungen, wenn ich eigentlich sehen könnte, ich habe jetzt noch 10 Kilometer. Mhm.
Also was ich beim Ampera immer ein bisschen strange fand, war die Anzeige des Gaps. Wenn du den Wagen jetzt ein bisschen sportlicher fährst, diese niedrige Reichweitenanzeige, dann die gerade in der Mitte steht und dann die maximal mögliche, wenn du dich zusammenreißt beim Fahren. Ja. Und diese Gaps, die fand ich einfach viel zu hoch, also zwischen denen auch, dass du eigentlich auch nicht einschätzen kannst, wie muss ich jetzt fahren, damit ich die obere möglichst lange Reichweite noch
erreiche. Ich muss sagen, ich fand die interessant bis praktisch, weil du auf jeden Fall, wenn du jetzt nicht genau nachrechnest, wie viel Reichweite du brauchst mit Topografie und so, kannst ja auch über betterrouteplanner.com dann so eine Route planen, ordentlich planen, was ich auch genutzt habe. Aber du siehst auf jeden Fall unten bei dem Minimalbereich, was er dir anzeigt, was du im Worst Case bräuchtest. Mhm. Und das heißt, daran kann man sich orientieren, wenn man wirklich den Worst Case nehmen will. Mhm. Das heißt, du siehst dann minimal, kommt der jetzt 200 Kilometer weit. Ich brauche aber im Normalfall 250, also lade ich jetzt noch mehr, bis der Minimalwert erreicht ist.
Mhm. Ja, quasi so mache ich es beim Model 3 eigentlich auch immer, dass die Anzeige dir, also ich lade eigentlich dort immer nach Prozent, weil das mit den Kilometern auch bei dem leider durch diese genormte Anzeige nie mit dem übereinstimmt, was ich eigentlich erwarte. Also entweder fährst du ein bisschen schneller und du erreichst die Reichweite sowieso nicht, oder du fährst von Hause aus oder verkehrsbedingt ein bisschen langsamer und dann ist der Akku zu voll zum Schnellladen. Ja. Wenn du ankommst an dem geplanten
Ladestopp. Schnellladen ist auch ein guter Punkt. Ionity habe ich unter anderem auch gewählt, weil man ja dann wirklich die komplett, also alle möglichen Ampere, die man da so reindrücken kann, auch bekommt oder reindrücken kann.
Und also das ist das Bottleneck eigentlich der Wagen und nie die Säule.
Ja, außer du hast halt diese auf 400 Volt Basis 175 Kilowatt. Hm. Und dann kannst du halt ein paar Ampere.
175 Kilowatt.
Ja. Und dann kannst du ein bisschen mehr Ampere reindrücken. Ich glaube, da kommt man also auf 125 oder irgendwie so um den Dreh. Und das heißt, du hast eine Ladekurve von, ich glaube, also hängt natürlich von dem Akku ab. Also der ist auch nicht gerade gut gekühlt. Ich glaube, Sogar gar nicht?
Gar nicht, ne? Ist auch ein
hat aber Zellen verbaut oder eine Zellchemie, die ein bisschen mehr Hitze aushalten. Und ist natürlich auch ein größeres Pack. Von daher ist das nicht so schlimm. Aber man erreicht über 50 Kilowatt, aber auf keinen Fall 60.
Mhm.
Und man ist auch ganz schnell runter auf 40, 30, 20.
Mhm. Kilowatt Ladeleistung.
Ja.
Mhm.
Was okay ist, aber für die Größe des Akkus eigentlich nicht.
Nicht mehr zeitgemäß.
Nee, ja. Das nicht.
So geht's mir ja heute mit der Zoe, selbst mit der neuen, die CCS kann. Die hat noch nie in meiner Ladeerfahrung die 45 Kilowatt überschritten.
Mhm.
Na, und dafür, dass du ja auch einen 52 Kilowattstunden Akku drin hast und ich sag mal wenigstens mit 1,5 C,
richtig,
70 Kilowatt oder sowas erwartest, lädt die genauso schnell wie die alte Zoe mit dem 43 kW AC-Lader.
Mhm. Ja. Insgesamt, vielleicht um da mal ein Fazit drunter zu packen, hat Spaß gemacht. Also besonders.
Kurz und knackig.
Ja, besonders die starke Reku macht Spaß.
Mhm.
Die, wenn man es braucht, starke Beschleunigung macht Spaß. Und einfach das nicht drüber nachdenken müssen macht auch Spaß. Also wenn du halt statt 8 Stops von Bremen nach München nur 4 brauchst zum Beispiel.
Wie schaut's mit den Kosten an Ionity aus? Hast du da noch die alten Preise, einfach Stromladen oder sowas nutzen können? Oder?
Genau, also ich habe Maingau genutzt und das waren ja die alten Preise.
Mhm.
Ja. Sind immer noch die alten Preise.
Sind immer noch die alten Preise, genau.
Richtig, also 35 Cent.
Mhm.
Ja,
unter anderem. Cool.
Aber deinen Fiat magst du immer noch, oder?
Mein Fiat mag ich immer noch.
Wie ging's dem so?
Aber der mochte mich nicht mehr,
war der dann sauer
jetzt? Nachdem ich in 2 Wochen nicht gefahren bin.
Was passiert?
Wir sind also dann am letzten Montag Abend angekommen in München, haben dann quasi Auto tauschen wollen oder das dann auch gemacht, wollten losfahren und dann plötzlich ging der Scheibenwischer ganz langsam so über die Scheibe drüber und dann erstmal gewundert, okay, was ist jetzt los, und dann zeigte der schon im Instrument Cluster an, okay, irgendwie hat der Probleme mit der 12 Volt Batterie. Aber
sieht das aus erstmal, siehst du da dieses Batteriesymbol oder?
Du hast dann extra so ein 12 Volt Autobatteriesymbol, was eigentlich echt ganz cool ist.
Mhm.
Da stand dann irgendwie sowas wie
Elec-Fehler.
ähnlich, aber auf Englisch sowas wie, keine Ahnung, kümmer dich mal drum, sozusagen.
Mhm.
Und wir konnten dann noch ganz normal nach Hause fahren und im Hinterkopf hatte ich so, ja, kümmer dich mal drum.
Mhm.
Dann bei uns ums Eck zu Hause gibt's am Bahnhof eine kostenlose Ladesäule mit Schuko. Nutze ich ganz gerne. Stelle ich halt einfach am Wochenende tagsüber mal hin und hole ihn dann irgendwann wieder ab. Und so dann auch gemacht. Habe ich dann wieder vollgeladen, weil so volles Auto kann man immer ganz gut gebrauchen, gerade bei der Reichweite.
Das musst du mal meiner Familie erzählen. Die Fahrzeuge immer fahren und hinstellen und dann sage ich, Mensch, warum ladet ihr nicht? Warum ladet ihr in der Zeit nicht den Wagen, während er sowieso steht? Und jetzt scheint sogar die Sonne. Wir könnten sogar die Solarkraft noch
200 Watt mit reinnehmen.
Ja, selbst wenn es nur 200 Watt sind. Ne? Warum nicht?
Genau, also dann vollgeladen, abends mal wieder abgeholt, einen Tag später oder sowas, nachdem wir da von München nach Hause gefahren sind. Und plötzlich zeigt er an, nicht kümmer dich mal drum. Sagt er dann,
ja, so, hättest du dich
jetzt
mal
ist drum vorbei.
Gekümmert. Ja.
Hättest du dich mal drum gekümmert, jetzt ist vorbei.
Jetzt ist aus.
Dann habe ich wohl
dann die nicht starten oder was?
Dann habe ich noch versucht, ihn zu starten und wollte aber nicht.
Hm.
Und dann habe ich ihn kurz einschlafen lassen, wieder neu aufgesperrt und dann war er ganz leer. Also nach Hause gelaufen. Also was macht man da in der Situation, wenn der Akku voll ist, gerade man an der Ladesäule steht und das Auto aber nicht losfahren kann?
Wegschieben.
Ja, wäre jetzt Worst Case gewesen, aber was machst du dann? Wo schiebst du den dann hin?
Mhm.
Und der startet da so oder so nicht.
Mhm.
Also nach Hause gelaufen und dann Verlängerungskabel mitgenommen, Autobatterie, Aufladegerät mitgenommen.
Mhm.
Steckt was du gab's was da, wir hatten. Ne?
Dann alles in den Rucksack gepackt mit einer Stirnlampe, weil es war halt schon stockdunkel.
Mhm. Ein Leihroller.
Wieder hingefahren. Leihroller. und dann, da habe ich mich schon so ein bisschen gefühlt wie Matthias Dahlheimer, muss ich sagen.
Ja.
Ladesäule,
wofür sie nicht gedacht ist.
Und zwar, man nehme ein Verlängerungskabel, steckt es einfach in die Ladesäule ein, weil war Schuko.
Mhm.
Ansonsten braucht man natürlich einen Typ 2 auf Schuko-Adapter. Führt es dann zur Motorhaube, schließt das Netzteil an und kann dann so, ohne irgendwelche Verbrenner zu nutzen, das Auto starten. Und das ging dann auch, und dann konnte ich nach Hause fahren, also das ist ein Kilometer oder so maximal, was schon mal cool war. Das hat aber das Problem von der Batterie natürlich nicht gelöst.
Ich wollte gerade sagen, also die Batterie war so sauer, hat wahrscheinlich ein bisschen Säure gespuckt oder so.
Nee, aber die war einfach,
die war tot.
Durch.
Ja. Genau. Und jetzt hast du aber dann quasi das Problem zu Hause stehen. Du musst ja am nächsten Tag dann wieder.
Aber das Problem steht wenigstens zu Hause. Und das Problem war natürlich dann zu Hause auch nicht besser, weil der dann entschieden hat, klar, du kannst jetzt hier mit deiner lustigen Aktion, kannst du jetzt ein paar Meter fahren, aber du bekommst keinerlei Bremsunterstützung, sondern alles mechanisch.
Das heißt, das läuft alles über den 12-Volt-Trakt mit?
Vermutlich.
Jetzt also ist die Frage,
ESP was hat er angezeigt, ist aus. Also er hat, wie bei einem kaputten Tesla, hat er ganz, ganz viele Fehlermeldungen gespuckt. ESP, ABS ist aus, Bremskraftverstärker aus, Hill Assist war aus. Genau. Dann erstmal versucht, über Nacht weiterzuladen. Also nicht das Auto, sondern die Autobatterie, was relativ lustig aussieht, wenn da vorne ein Kabel reingeht, ein kleines. Und dann im Prinzip im Endeffekt einfach eine neue Autobatterie gekommen.
Aber woher wusstest du, dass es wirklich nur die Autobatterie ist? Weil es hätte jetzt im Zweifelsfall auch der Inverter Hochvolt 12 Volt sein können, der einfach die Batterie nicht mehr nachlädt. Der hätte es sein können.
Ja. Ja.
Oder die Batterie jetzt selber, wie du sagst. Aber
wie gesagt, ich habe die Batterie nachgeladen und das Netzteil, klar, man kann sich nicht drauf verlassen, aber das hat gesagt, Batterie fertig aufgeladen.
Okay.
Normalerweise lädt man ja so eine Autobatterie über mehrere Tage oder wenn man die irgendwie pflegen will. Aber das hat auch nichts gebracht. Ich habe mich dann ein bisschen erkundigt online, weil es gibt ja doch einige Leute, die den Wagen auch fahren, gerade in den USA. Und üblich ist für diese Batterie sind so 3 bis 4 Jahre nur.
Ach, ähnlich wie bei Renault.
Ja.
Okay.
Und da war auch keine gute Batterie verbaut. Und das Auto ist 4 bis 5 Jahre alt. Je nachdem, wie man das auf der Batterie, was da drauf stand, interpretiert.
Also ist sie schon übertot.
Von daher war sie eh schon drüber. Und dann habe ich im Endeffekt, also ich hatte ein bisschen Bammel, dass die Fehlermeldungen bleiben, dass sie nicht weggehen oder dass es halt im Fehlerspeicher irgendwie hängt alles und ich dann nicht mit einem normalen Bremssystem fahren kann, was blöd ist, weil dann fährst du lieber gar nicht. Aber nach dem Einbau von der neuen Batterie, was auch cool war, das mal zu machen, also mal die Batterie komplett zu wechseln bei dem Auto, war wieder alles einwandfrei.
Cool.
Ja, ist echt cool, dass du das dann einfach so schluckt.
Was kostet dann so eine Batterie? Das sind ja dann bei dem wahrscheinlich auch nicht so große, wie sich 54 Amperestunden oder irgendwas.
Richtig, ja. Ich glaube 60, doch 450 Amperestunden. Ja, genau. Je nachdem, was man da kauft. Ich glaube, ich habe eine Warta gekauft bei einem Autoteilehändler der Wahl. Ging nicht anders. Die musste her, glaube ich, so 100 Euro ausgegeben. Oder
100 Euro, echt?
Schon ordentlich.
Aber da gibst du ja dann deine alte Batterie zurück und kriegst den Pfand wieder?
Ja.
Okay.
Habe ich auch gemacht.
100 Euro ist schon krass.
Da kann man jetzt natürlich hergehen, habe ich natürlich auch gemacht, und mal gucken, was man so ansonsten einbauen kann. Was immer ganz sinnvoll ist, und da hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung, weiß ich nicht, aus der aus eurer Nutzfahrzeuggeschichte da in der Firma. Gerade bei Elektroautos habe ich gelesen, so Deep-Cycle-Batterien sind ganz praktisch, weil du bei einer Autobatterie ja eine begrenzte Anzahl an Zyklen hast. Und die hast du ja auch nicht erreicht, wenn du mehrmals dann auf 100% kommst mit der Ladung oder mit der Entladung, sondern die hast du auch erreicht, wenn du ganz oft das Auto startest oder dann abschließt. Und die hat halt viel, viel mehr Zyklen. Das heißt, sie würde mehrere Jahre halten, hat halt nicht so viel Power, aber du brauchst die Power im Zweifel nicht bei einem Elektroauto.
Und du hast auch das Problem, dass du bei einem E-Auto nicht die Spannungsspitzen erzeugen kannst, die jetzt zum Beispiel zur Pflege von einer Starterbatterie beiträgt, wie bei einem E-Auto. Da hast du immer den gleichen Strom, der rausgezogen wird. Sicherlich, wenn du jetzt mehr Verbraucher anschließt und so, das wird auch ein bisschen mehr gezogen. Aber du hast halt nicht diese Spannungsspitzen, die in einem Startvorgang passieren, ne? Weil da werden ja etliche, teilweise ja über 100 Ampere gezogen. Und das sind dann auch so Sachen, die so Sulfatierungsprozesse zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen komplett rückabwickeln, aber die wieder so ein bisschen aufbrechen und du damit wieder ein paar Zyklen mehr rausholen kannst. Das ist ja auch unter anderem der Grund, warum die 12-Volt-Batterie der Zoe so gerne so schnell kaputt gegangen ist oder dieser Elec-Fehler kam, weil die nie richtig wie eine Starterbatterie behandelt wurde, ne? Oder wofür sie ausgelegt war. Ja. Gut, du hast sie mal auf 13,5 Volt geladen oder mal auf 14. Und dann ist sie langsam, aber stetig immer wieder entleert worden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so Batteriepflegegeräte anschaut, mhm, oder die Ladegeräte, die so ein Programm haben, mhm, die hauen da ja so Spannungsspitzen rein, die dann gerade diesen Sulfatierungsprozess versuchen aufzubrechen, ne? Und ja, damit kann man halt, so habe ich ja meine 12-Volt-Batterie in dem Skoda so lange halten können. Ne? Die ist ja mein 17 Jahre alt geworden und das kannst du in dem E-Auto wahrscheinlich vergessen.
Kannst du auch vergessen, ja. Was da natürlich dann der Goldstandard ist, das kann man auch machen, kostet aber halt relativ viel Geld, ist halt eine Lithium-Phosphat-Batterie einbauen. Die ist einerseits...
Lithium-Eisenphosphat meinst
du? Eisenphosphat, genau. Mhm. Einerseits viel, viel kleiner.
Mhm. Viel leichter.
Andererseits viel leichter und hält viel länger.
Ja, aber auch nur, wenn du die richtige Elektronik davor verbaut hast, die das Ding vor Tiefentladung schützt und so weiter.
Genau.
Und dass sie auch nicht überladen wird, ne? Weil manche, ich habe da auch so Sachen mal angeschaut, es ist gar nicht so einfach, die einfach nur zu ersetzen, wenn du nicht die richtige Elektronik hast.
Ja, und vor allem Baugröße ist auch so ein Thema. Die sicher wieder einzubauen, dass sie halt nicht, wenn du irgendwie in den Crash kommst oder sowas, dass sie dann nicht rausfliegt oder in der Kurve rausfliegt oder so.
Weil die kein typisches Format
von einer Starterbatterie hat. Genau, weil die viel, viel kleiner ist, ja. Genau, das könnte man machen. Und da spart man wahrscheinlich auch Gewicht hier und da, gerade bei so einem kleinen Auto, dann auf der Vorderachse, was zuträglich wäre. Kostet aber, wie gesagt, dann halt gleich mal ein paar hundert Euro mehr.
Kostet mehrere hundert Euro, ja.
Aber würde halt auch entsprechend länger halten, als man so ein Auto vielleicht sogar fährt.
Ja.
Also dann schon mal ein Dutzend Jahre.
Ja. Und das Gute ist, du hast halt nicht so ganz krasse Leistungseinbußen, gerade bei dem Lifepo-Akku, wenn der kalt wird. Klar ist der auch ein bisschen schlechter, ein bisschen träger, aber der ist nicht ganz so krass wie eine Bleisäure-Batterie.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das dann in Zukunft entwickelt, weil du wirst auf jeden Fall immer eine zweite Batterie brauchen. Mhm. Gerade wenn irgendwie in einem Unfall die Traktionsbatterie abgeklemmt wird und du sowas wie ein Warnblinklicht anschalten willst als Auto. Mhm. Oder Airbags oder so zünden willst. Aber vielleicht ist das mit der schweren, großen Bleibatterie für das Elektroauto nicht eine zukunftsfähige Idee.
Ja gut, die Frage ist ja, wo kommen die Batterien her, ne? Und wie viele werden gebraucht? Wenn irgendwann nur noch die anderen gebraucht werden, dann stirbt der eine Bereich vielleicht aus.
Genau, ja, aber was heißt die anderen? Weil momentan, die anderen, wie ich sehe, werden nur Bleibatterien verbaut.
Als Starterbatterie, ja klar. Also es gibt noch unterschiedliche Varianten davon. Also es gibt diese richtig nassen, ne, wo du ein flüssiges Elektrolyt drin hast, was da richtig rumschwimmt, die ja auch oben, ich sag mal, diese Einfüllstutzen und sowas alles haben. Dann gibt's ja schon wartungsfreie Batterien, Gelbatterien, Fließbatterien, wo du den Elektrolyten eigentlich gar nicht mehr so direkt als Flüssigkeit drin hast, sondern der dann in irgendeinem getränkten Vlies oder sowas drin steckt. So, und da haben sie schon ein bisschen was gemacht. Die sind, viele davon sind ja auch wartungsfrei oder sehr wartungsarm. Ich sag mal so an Sachen wie, ich habe damals destilliertes Wasser oder Batteriesäure nachgekippt in die einzelnen Zellen. Sowas macht man heute eigentlich nicht mehr.
Ja, aber gerade auch Baugröße, Stichwort Frunk und Gewicht ist halt so ein Thema.
Ja, ja.
Sehr spannend auf jeden Fall, das mal zu machen.
Ja.
Mal anzuschauen.
Und wie viel man
gezwungenerweise.
Wie viel man auch über 12-Volt-Batterien wissen muss, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, man hat einen riesigen Akku, wozu brauchst du die eigentlich? Ne?
Genau, ich wusste auch kaum was, aber jetzt weiß ich viel.
Noch ein kleiner Tipp aus unserem Live-Chat vom André. Der hat auch nochmal zum Leaf 1 kurz dargestellt, wie sich die Batterie verabschiedet. Ne? Also Einstellungen checken, ne? Wenn auf einmal die Sprache nicht mehr drin ist und Schlüssel nicht gefunden wird, dann kannst du halt auch an der 12-Volt-Batterie legen. Vielleicht, wenn der ein oder andere das mal gehabt hat oder hat, vielleicht an der Stelle vielleicht mal nachschauen und prüfen lassen.
Ja, nicht in blinden Aktionismus geraten, wenn das Auto sagt, Schlüssel nicht gefunden, kann auch die Batterie vom Schlüssel leer sein.
Kann auch die Batterie vom Schlüssel leer sein, klar.
Um Gottes Willen, so viele Möglichkeiten.
Das fand ich tatsächlich, um das nochmal abschließend zu sagen, krass, weil der Fiat 500 ist ja immer noch ein Compliance-Car. Mhm. Aber allein wie der das Error-Handling, also wie der die Fehler wirklich korrekt anzeigt, auch in verschiedenen Varianten, war es echt schon beeindruckend. Also das machen andere Serienfahrzeuge schlechter.
Als Bosch.
Ja, wird nicht überall so viel Wert drauf gelegt, wie zum Beispiel bei Audi, wo das Auto ja den Ölwechsel immer gerne anzeigt. Im ja, e-tron. Stimmt.
Im e-tron,
ja,
genau.
Genau, ging ja vor nicht allzu langer Zeit in Twitter quer. Schöne Grüße an Georg, der irgendwie damit angefangen hat, nach meinem Gefühl, das Ding irgendwie loszutreten. Naja, aber gut, so viel über 12 Volt Batterien. Haben wir, glaube ich, alles gelernt, was es heute zu lernen gibt, oder?
Mhm.
Wollen wir weiterziehen in die Nussecke?
Gerne.
Marcel ist abgelenkt.
Mhm.
Okay. In
die Nussecke. Mhm. Marcel, es gibt Tesla-Themen.
Es gibt Tesla-Themen. Wow.
Aber es hat doch nichts mit Nussecke zu tun.
Nee, aber mit deiner Aufmerksamkeit.
Ah. Naja, Tesla-Themen. Das triggert dich vielleicht. Ja, ihr habt mitbekommen, in Grünheide, Brandenburg, bei Berlin, Deutschland, Europa, Planet Erde wird gerade an so Vorarbeiten für die Tesla Gigafactory in Berlin gearbeitet. Oder Giga Berlin, wie es ja jetzt heißt.
Mhm. Giga Berlin, ja.
Wir haben ein neues Namensschema etabliert sozusagen in dem Zuge.
Besser als Bär.
Ja, BER heißt das, ne? Nicht Bär.
Ach so.
Oder?
Man Berliner muss das schon, Bär.
Ach so, alles klar, haben wir uns Mist verstanden. Tut mir leid. Wir lassen uns über Grünheide reden. Da war jetzt in der vergangenen Woche einiges los oder in den vergangenen zwei sogar. Man hat ja da angefangen, diese Kiefernmonokultur, diesen salopp formuliert sogenannten Toilettenpapierwald abzuholzen. Da war ja die Lage folgende, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es liegt ja die Baugenehmigung für diese Fabrik noch nicht vor, letztendlich. Aber man hat vorläufig die Erlaubnis bekommen, auf eigenes Risiko diesen Wald anzufangen abzuholzen, weil der halt weg muss.
Warum muss er weg?
Damit man drauf bauen kann.
Na, einmal das und vor allem, er muss so schnell weg, damit man die Brutzeit, der Brutzeit vorkommt sozusagen, zuvorkommt.
Genau. Die unter Naturschutz steht?
Oder? Die Vegetationsperiode.
Die Vegetationsperiode.
Da möchte man gerne vorher fertig sein mit dem Abholzen der Bäume, die ohnehin abgeholzt werden sollen, weil es halt sozusagen Industriewald ist. Da geht's bei dem Holz nur darum, es zu verarbeiten. Das ist für sonst nichts irgendwie jemals gedacht gewesen.
Soweit ich weiß, war der sogar schon überreif, ne?
Ja, habe ich auch gehört.
Der sah auch so aus.
Muss sowieso weg. War weder schön noch wäre lange nützlich geblieben. Deswegen war das, glaube ich, auch okay, dass man da so eine Vorab-Erlaubnis erteilt hat, dass man mit der Rodung beginnen kann. Da geht es, glaube ich, um sowas wie 90 Hektar im ersten Zuge, die gerodet werden müssen.
Und die sie ja auch relativ schnell weggeholzt haben, die erste Hälfte.
Ja, die haben halt auf Tesla-Art das gemacht, haben alles rangekarrt, was man kriegen konnte und haben einfach ordentlich was weggeholzt. dann haben aber eben zwei Umweltverbände dagegen Einspruch eingelegt. Das ist einmal, ich habe es irgendwo hingeschrieben, wer das war.
Baumpiratinnen.
Grüne Liga Brandenburg und Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern. Über die einzelnen Vereine und deren komische verquere Aufbauten möchte ich hier gar nicht diskutieren. Kann man alles nachlesen. Wenn man danach sucht, kriegt man mindestens 30 Artikel präsentiert, die da diese ganzen Dinge sauber aufarbeiten. Das müssen wir an der Stelle gar nicht machen. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass die Rodung erstmal eingestellt werden musste, weil war ja vorläufig und auf ein eigenes Risiko und so. Genau, das Gericht hat dann diesen Vorgang gestoppt, weil halt dann eben darüber entschieden werden musste, dürfen die jetzt weitermachen oder nicht, sind die Einsprüche berechtigt und so weiter und so weiter. Und am vergangenen Montag, den 17.02. wurde dann in einem Eilverfahren darüber verhandelt, war das Montag, jedenfalls Anfang dieser Woche, und wurde entschieden, dass weiter gerodet werden darf und das ist auch ein nicht anfechtbarer Beschluss, das heißt, da kann man jetzt eigentlich auch nichts Rechtswirksames mehr dagegen tun. Hat ein paar Leute, die schon vorher in Bäumen gesessen haben, nicht daran gehindert, sich wieder in Bäume zu setzen. Die einen Umweltverbände, die gerade genannten, sind da, glaube ich, einigermaßen fein mit, andere wiederum sind da zwiegespalten, weil es eben hier an der Stelle nicht um die Frage geht, ob wir ein Atomkraftwerk bauen oder einen Kohlebergbau starten, sondern es geht darum, einen Wald, der sowieso abgeholzt gehört, jetzt abzuholzen, bevor die Vögel anfangen zu nisten und andere Tiere irgendwie in dem Wald Behausungen suchen. Außerdem hat ja Tesla versprochen, diesen Wald dreifach wieder aufzuforsten mit was Sinnvollem, also nicht wieder Klopapierbäume, sondern
Mischwald, ne?
Sondern einen sinnvollen, nachhaltigen Mischwald.
Klopapierbäume.
Super, ja, um es nicht ganz zu ernst zu machen. Ja, also das ist ja, darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen und ich sage auch nicht, da sei jetzt der Umweltschutz nicht wichtig, aber an der Stelle haben sie, glaube ich, eher von der Tapete bis zur Wand gedacht und nicht ganz zu Ende. Und was ich gesehen habe oder gehört habe, diese Kompensationsflächen für diese Wiederaufforstung stehen ja wohl auch schon länger fest, aber ich glaube, sie haben bisher nur ausreichend Flächen gefunden für eine quasi im Verhältnis 1:1 wieder aufzuforsten. Und irgendwo habe ich kürzlich gelesen bei einem der Gigafactory-Baubeobachter auf Twitter, da gibt es ja so eine Handvoll, die da immer vorbeifahren und posten und Fotos machen und so weiter. Da hatte einer geschrieben, dass sie in Brandenburg für eine dreifache Wiederaufforstung gar nicht genug Freiflächen haben. Das dürfte auch nochmal spannend werden, ob sie dieses Versprechen überhaupt einhalten können.
Lass mich raten, zu viel Klopapierwald da.
Womöglich. Vielleicht müssen wir den wegmachen.
Muss man ja vielleicht auch nicht in Brandenburg machen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber das war natürlich die Idee, dass man
klar
in der Region bleibt, wo man den Wald nimmt, dass man den da auch wieder aufforstet. Ne? Mhm. Ansonsten werden ja auch sind ja Nistkästen versprochen worden für die Vögel, Ameisenhügel werden umgesiedelt und so weiter und so fort. Also sie gehen ja jetzt nicht komplett wie die Axt durch den Wald, sondern machen weg, was weg muss und kümmern sich in einem angemessenen Verhältnis um das, was um das man sich kümmern muss.
Weil ich mir jetzt sogar vorstellen könnte, dass das einfach sozusagen per Gesetz gefordert wird, dass man das auf die Art und Weise macht und nicht, dass Tesla jetzt herkommt und sagt, wir sind die
ja,
good,
an der
good guys sicher. Und machen hier viel mehr als nur notwendig.
An der glaube, Stelle das, sicher, ja. Aber dreimal so viel Bäume wieder zu pflanzen, die auch einem höheren Zweck dienen als nur der industriellen Verarbeitung, das glaube ich ist nicht vorgeschrieben. Könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Kenne ich mich aber auch nicht aus und auf dünnem Eis bleiben wir nicht lange, sonst bricht es unter Umständen. Fakt ist jedenfalls, die Rodung darf fortgesetzt werden und die Bäume können dann eben jetzt vor Beginn der Vegetationsperiode gefällt werden. Zumindest, weiß nicht, wenn es jetzt weiter so warm und frühlingshaft bleibt, weiß nicht, ob da die Vegetationsperiode nicht früher beginnt, aber das kann ich nicht so genau sagen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
Aber müssten die jetzt nicht schon fertig sein? Weil die Boden. Haben doch gesagt, die brauchen für die Hälfte, haben sie 3 Tage gebraucht. Jetzt ist schon wieder Samstag.
Ja, ja. Kann schon sein.
Schon ich durch, hab, ja.
Die müssten also durch sein.
Müssten durch sein,
hab ja. noch keine Meldung dazu.
Kann man immer auf Twitter gucken, von den,
hab
wie du
gesehen,
gesagt hast,
dutzenden
Kanälen.
Ja, hab nur gesehen, dass heute Samstag irgendwie 11 Uhr wieder Proteste angesagt gewesen sind. Und hab tatsächlich vergessen nachzugucken,
sorry, Wald
was
ist weg.
Passiert ist. Genau, hier gibt's nichts zu sehen. Wir sind fertig. Ja, keine Ahnung. Also, was im schlimmsten Fall natürlich hätte passieren können, wenn das komplett ausgeartet wäre, dass halt Tesla sagt, ja gut, dann nicht. Das hätte man am Ende wahrscheinlich auch nicht gewollt. Ne?
Das glaube ich auch nicht, dass es daran gescheitert wäre. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell gelöst wird, das Problem von diesem Stopp.
Ja, offensichtlich gibt es ja vom Land Brandenburg durchaus den Wunsch, das vernünftig durchzuziehen. Ne? Und hier die, da gibt es ja diese Tesla Task Force, letzten Endes, die da die Potsdamer Landesregierung gegründet hat, die letzten Endes damit beauftragt ist, das für deutsche Verhältnisse Unmögliche möglich zu machen. Erstens den Baubeginn eben noch dieses Frühjahr, denn das ist ja jetzt nicht der Baubeginn, das ist ja jetzt quasi Vorbereitung des Geländes letzten Endes. Was auch ganz spannend wird, weil ja die Baugenehmigung wahrscheinlich erst im Sommer kommt, wie kann im Frühjahr der Baubeginn stattfinden? Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und das Spannendste ist ja dann auch, dass in 15 Monaten der Produktionsbeginn auf dem Plan steht. Mhm. Und das ist schon eine Geschwindigkeit, die man hierzulande selten sieht. Nicht nur verglichen mit dem benachbarten Flughafen.
Ja, der Baubeginn vielleicht selbst schon, aber dann Abschluss der Baustelle.
Ich könnte mir vorstellen, dass so ein riesiger Bau von einem Privatunternehmen schneller durchgezogen werden kann als was Öffentliches.
Ja, aber der rechtliche Rahmen ist der rechtliche Rahmen. Ne? Also hier ist ja bis zu diesem Zeitpunkt ist ja schon gestreckt worden, was man strecken konnte.
Genau, aber du machst halt zum Beispiel keine blödsinnigen Preisdumping-Ausschreibungen.
Ja, genau, das nicht.
Ja, also du lässt halt die Treppen von einer Firma bauen, nicht von 5.
Genau. Das ist, ich meine, wir haben es ja hier gesehen. Ich erwähne das immer wieder hier, die 2,5 Kilometer Straße durch unseren Ort, die 2 Jahre Bauzeit im Endeffekt gebraucht haben. Was
vollkommen lächerlich ist.
Ja, das ist einfach hochgradig lächerlich, ne? Aber das krankt da an der Bürokratie und nicht daran, dass man das nicht machen könnte. Und das ist halt einfach schade. Naja, schade. Aber gut.
Bleibt spannend jedenfalls.
Werden das weiter beobachten. Wie gesagt, man kann sich ja auf Twitter die entsprechenden Kanäle mal suchen und dann kriegt man nahezu tägliche Updates. mit Fotos von der Baustelle. Ich glaube, der eine fährt immer im Zug vorbei und der andere wohnt in der Nähe.
Der andere fliegt drüber, glaube ich, mit seinem eigenen Flugzeug.
Mit seinem eigenen Flugzeug, ne?
Ist Hubschrauber oder Flugzeug? Ich weiß es gar nicht.
Wahrscheinlich irgendwie Cessna oder so.
Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas.
Und natürlich jede Menge Drohnenflieger.
Ja, Drohne ist halt nicht ganz so einfach. Du darfst ja wohl nicht überall.
Doch, darfst du schon.
Ja, es kommt
drauf an. Du musst ja nicht genau darüber fliegen.
Ja, das Areal ist ja schon relativ groß, was dort existiert. Jetzt nicht nur das von Tesla, sondern
klar, aber
von
du kannst anderen. Einfach in den anderen Wald gehen und von da starten.
Genau.
Ja, die holzen nur einen Teil von dem Wald weg.
Ja, das ist schon klar. Aber die Frage, immer. die Besitztumsrechte von den anderen Wäldern, die kennst du ja so nicht. Ja, und genau, wenn dich da dann jemanden Förster erwischt, dann schmeißt er dich auch raus.
Ja, ja, und dann schmeißt du dich raus, meine, dann gehst du nächstes Mal woanders hin.
Genau, nimmst den nächsten Wald.
Schwere Tür.
Ja, aber darf ich mit dem Flugzeug überall drüber fliegen? Weiß ich auch nicht.
In der Höhe, wo es genehmigt ist, dann natürlich, ja. Also du hast ja einen Flugkorridor, da wird uns sicherlich der Morell wieder eine ganze Menge erzählen
können. Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Ne? War das nicht nach Buchstaben irgendwie diese Höhendinger?
Ja, ja, und dann halt in unterschiedlichen Höhenklassen eingeteilt.
Genau, und verschiedene Rechte oder Verpflichtungen in verschiedenen Höhen und so weiter. Bla bla, keine Ahnung, ändert sich wahrscheinlich auch immer wieder mal, je nachdem wie viele Fluggeräte unterwegs sind.
Apropos kompensieren, Bäume kompensieren.
Der Jakob auf der Suche nach Überleitungen. Kompensieren. Auch beim Thema Bäume geht es ja häufig ums Kompensieren von CO2-Ausstoß, ne? Weil ja die Bäume dafür bekannt sind, gerne CO2 zu sich zu nehmen. Und deswegen sind ja Bäume eigentlich recht beliebt. Und im nächsten Thema geht es gar nicht so sehr um Bäume, aber eben ums Kompensieren und zwar CO2-Kompensation, die jetzt demnächst, also in anderen Ländern schon jetzt, aber in Deutschland demnächst an Shell-Tankstellen angeboten wird. Da kannst du dann als benzinverbrennender Autofahrer dein Auto auftanken und einen Aufpreis zahlen, um CO2 zu kompensieren für den Sprit, den du vertankst, beziehungsweise verbrennst. Das kann man haben für 1 Cent pro Liter Aufpreis. Shell ist ja eigentlich dafür bekannt, dass man 1 Cent pro Liter Aufpreis für V-Power extra super hochoktanigen super Schnellsprit irgendwie zahlt, ne?
N ist gleich größer 10.
Ist das so teuer?
Ja, 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 locker.
Ich weiß das nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe das früher nie gemacht, weil es ja stimmt, das war schon ein deutlicher Aufpreis, ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke.
Ja. Also im Zweifelsfall bezahlst du ja zwischen 10 und 15 Cent pro Liter.
Wahnsinn.
Das ist schon.
Aber dafür ist dein Auto ja auch so schnell wie ein Rennwagen dann.
Nee, du hast, also wir haben es mal durchgerechnet, du hast vielleicht eine Effizienzsteigerung oder eine Verbesserung von 2%, zahlst aber ja locker 7 oder 8% mehr für den Sprit. Das
ist schon ganz schön ordentlich. Da ist doch 1 Cent pro Liter Aufpreis für CO2-Kompensation relativ erschwinglich, ne?
Die Frage ist, welche Kompensation soll das sein?
Das kann ich nicht genau sagen, aber so ein paar Sachen weiß man darüber. Also dieser Preis von 1 Cent kommt so zustande, dass die Scheller oder wie die Leute, die bei Shell arbeiten, sich gedacht haben, lass mal ausrechnen, wie hoch ist denn so die CO2-Belastung, wenn ich Benzin verbrenne oder Diesel verbrenne. Und da sind sie drauf gekommen, so pro Liter könnte man mit einem Preis für den Ausgleich oder für die Kompensierung von 1 Cent irgendwie ausgehen. Das macht Sinn. Und wenn man das mal in Relation setzt, das Klimapaket, das verabschiedete, sieht ja 25 Euro pro Tonne CO2 für die Kompensation vor.
Was auch schon lächerlich ist.
Was auch schon lächerlich ist, aber selbst diese 25 Euro pro Tonne würden einen Aufpreis von 7 bis 8 Cent pro Liter Treibstoff benötigen oder erforderlich bedeuten. Machen. Mhm. Ja, bedeuten, danke. Das, was halt 7 bis 8 mal so viel ist wie der 1 Cent. Mhm. Das kann sogar ich im Kopf ausrechnen. Also es weiß nicht, wie belastbar diese Zahl ist. Es ist schon vielleicht eher so ein Feel-Good-Ding für die Autofahrer, denen das tatsächlich irgendwie Kopfzerbrechen bereitet.
Und dann geht es dann auch darum, also mit der weiteren Betrachtung hier von den 20 bis 25% der Autofahrer, die es dann auch noch mitmachen würden. Sprich, wenn du jetzt an die Tankstelle fährst und dann bereit bist, diese 1 Cent mehr zu zahlen, nur um zu kompensieren, ist ja auch nicht jeder, der dann dorthin fährt. Das ist ja, du kannst ja zum Beispiel zu so einer Tankstelle fahren und einen Tankservice in Anspruch nehmen. Und da gibt es auch schon ganz viele Leute, die einfach nicht bereit sind, ich sag mal, einen Euro demjenigen, den Tankwart in die Hand zu geben, dafür, dass der den Rüssel bei dir ins Auto hält. Dann wird es hier bei den 1 Cent pro Liter auch Leute geben, die den Billigsprit tanken.
Ne? Den Normalpreis.
Den Normalpreis.
Der ist ja nicht billiger, der ist ja der normale
Normalpreis. Bezahlen. Genau.
Die Leute bei Shell sagen halt, wenn 20-25% der Autofahrer mitmachen würden, käme bereits ein hoher zweistelliger Millionenbetrag zusammen. Kann man sich jetzt hinten rausrechnen, wie viel Sprit die verkaufen?
Ja, aber ja, und vor allem das Ding ist, da es optional ist, kann auch einfach jeder so freiwillig mitmachen und bei irgendeiner Plattform der Wahl Dinge kompensieren.
Ja, kannst du natürlich auch.
Das ist, jetzt, also aus meiner Sicht, ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört, hört sich das erstmal so an, als wie ziemliches Greenwashing.
Da sagen die Leute bei Shell, nee, ist kein Greenwashing, weil man wolle sich jetzt hier nicht aus der Verantwortung kaufen, sondern man könne ja die gegebene Situation auf diese Weise eigentlich nur besser machen. Ja, du sammelst
indem man jetzt, mal damit startet.
Ja, du legst jetzt mal los, du sammelst jetzt mal von Freiwilligen das Geld und investierst das dann in irgendwelche Projekte. Also die Sprache, die Rede ist von nationalen wie internationalen Projekten, geht um Aufbau von Wäldern oder Mooren. Die Details dazu habe ich keine gefunden. War wohl die Rede von Projekten in äquatornahen Ländern, aber eben auch nationale Wälder, um die man sich kümmern könnte mit dem Geld. Ich glaube, so ganz konkret haben sie da noch keine Kooperationen eingegangen, sind sie noch keine Kooperationen eingegangen. So richtig klar und festgezurrt ist das irgendwie noch nicht. Aber sie wollen sich davon freisprechen, dass es einfach nur um Greenwashing geht. Ich will nicht sagen, dass es stimmt, aber das ist das, was sie sagen, ja.
Vielleicht auch nicht mal Greenwashing in Richtung Shell, sondern vielleicht dieses übliche, weil du es hier auch in den Notizen stehen hast, Fluglinien, die irgendwie dir für 3 Euro die Kompensation des Flugs anbieten, was halt nicht ansatzweise den Flug kompensiert, Leute dann aber trotzdem denken, damit wäre es jetzt okay.
Ja, das finde ich ist halt auch die Gefahr. Wenn ich mir jetzt denke, okay, ich tanke, habe jetzt 50 Liter getankt und für 50 Cent mache ich wieder gut, was ich an Sprit verbrannt habe. Das ist
leider
natürlich
nicht Realität.
Genau, das ist natürlich ein schwieriges Szenario. Also ich, ehrlich gesagt, ich finde es auch nicht gut. Einerseits ist es ein ganz gutes Signal, weil sie sagen, okay, wir als Mineralölkonzern, der sehr aktiv zur Verschlechterung oder Veränderung des Weltklimas beiträgt, gehen jetzt hier mal los und klären Leute auf. Bei uns in den Tankstellen-Shops laufen jetzt hier Videos, die erklären, wie ist denn das mit dem Benzin und dem den Auswirkungen vom CO2 auf das Klima und so weiter und so fort. Und wir machen jetzt hier groß Aufklärung und bitten die Leute, was sie jetzt gelernt haben, auch umzusetzen in Geld, damit wir das in Projekte investieren können, die es besser machen und so weiter und so weiter. Das sieht natürlich erstmal nice aus. Ja, aber dadurch, dass eben dieser Aufpreis komplett lächerlich ist, wenn man mal ehrlich ist, und damit die Ziele, die da verfolgt werden, auch gar nicht erreicht werden können, ist es schon fragwürdig. Und dann ist es natürlich sowieso per se fragwürdig, weil ich ja weiter Öl aus dem Boden pumpe und es raffiniere und als Sprit und Diesel verkaufe. Das ist, bleibt halt einfach, Entschuldigung, ein Scheißgeschäft. Mhm. Ja, und das wird auch durch einen Cent pro Liter Aufpreis nicht besser.
Das hat immer so die Abwägung, fordert man dann, dass man sowas ganz bleiben lässt und dann bleibt es halt auch einfach so, wie es ist? Oder sagt man, okay, es ist zumindest irgendwas und wartet dann, dass es von anderer Seite aus besser wird, weil so im Best Case wäre das halt einfach reguliert, dass es um so und so viel Prozent mehr kostet, der Sprit, oder halt eben nicht subventioniert wird, wie der Diesel.
Genau, das wäre die
einfachste Maßnahme. Dass du halt einfach eine CO2-Steuer hast, die eine richtige oder angemessene Höhe hat.
Und dann betrifft es vor allem alle, weil in dem Fall ist es so, jetzt komme ich aus dem Flottengeschäft und sehe ja auch Rechnungen in der Richtung und du kriegst natürlich auch entsprechende Rabatte, wenn du x Millionen Liter Sprit abnimmst, ne? Und ja, wenn Shell irgendwann zu teuer wird, an der Stelle jetzt, um mal bei dem einen Beispiel zu bleiben, ja, dann geht man halt zu Aral. Ja, oder dann sucht man sich halt einen Verbund, der von den Kosten her reinpasst. Und jetzt haben wir ja sehr viel Flottengeschäft draußen. Ne? Also mindestens die Hälfte an Fahrzeugen, die draußen rumfahren, sind Flottenfahrzeuge. Ob das jetzt PKWs oder LKWs sind. Und man redet ja dann hier, also die meisten, die kümmern sich ja um den Spritpreis nicht, die kümmern sich um den Verbrauch nicht.
Ja.
Und die Privatpersonen, die es dann nachher betrifft, und das ist halt wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil, die dann diesen Cent bezahlen. Ne? Also das Ding ist einfach nicht wirksam, ja, aus meiner Sicht.
Genau, da erwähnst du aber aus meiner Sicht auch einen wichtigen Punkt, denn gerade dieses diese Flottenfahrzeuge, die Dienstfahrzeuge, die Leihfahrzeuge, die Firmenfahrzeuge, den ganzen Kram, sind eigentlich ja ein Kern des Problems, weil sie die Leute von dem, was sie da tun und verursachen, komplett abkoppeln.
Richtig.
Was du gerade gesagt hast, genau, bezahlt die Firma, ich kann ja tanken, wie viel ich will, ist auch egal, was es kostet, ist auch egal, was es bewirkt. Das bringt die Leute eigentlich nur dazu, noch weniger darüber nachzudenken, was für Konsequenzen das Handeln hat. Und das tut man sowieso in weiten Teilen viel zu wenig. Ne? Man ist ja an so vielen Stellen sehr abgekoppelt von den Konsequenzen des eigenen Handelns.
Gerade dieses Abkoppeln, das habe ich jetzt, ich durfte jetzt zuletzt wieder einen Vortrag bei uns intern halten und über den Fuhrpark allgemein mal Zahlen darstellen. Und es sieht halt jeder Mann nur sein eigenes Auto. Und wenn ich dann aber sage, wir haben hier 720 und wir verbrauchen im Jahr so und so viel Millionen Liter, also wir reden von Millionen Liter Sprit, da braucht man bloß die Millionen ansprechen und dann geht erstmal ein Raunen durch den Saal, ne, weil man dann erstmal gar nicht auch gecheckt hat, wie viel das wirklich ist. Da redet man noch gar nicht, wie viel CO2 ist da jetzt ausgestoßen und wie groß muss die Kompensation sein, um diese Millionen Liter Sprit zu rechtfertigen. Aber ich sag mal, ohne dass man ein Gefühl dafür bekommt, wird sich da auch kein Gewissen einstellen an der Stelle. Es sei denn, man hat von vornherein schon den Anspruch, ökonomisch zu fahren. Ökonomisch fahren heißt automatisch eigentlich auch ökologisch fahren, wenn man es richtig macht, weil dann fährt man halt nicht mit 200 über die Autobahn, sondern eher mit 130 und ist letztendlich vielleicht 20 Minuten später da. Aber man hat an der Stelle deutlich mehr getan als, ja.
Als den Cent zu spenden.
Als den Cent zu spenden, ja.
Naja, nichtsdestotrotz. Shell ist die Firma, die kürzlich Sonnen gekauft hat. Shell ist die Firma, die verspricht, die New Motion gekauft hat, die verspricht, bis Jahresende 100 Schnellladern ihre Tankstellen zu bauen und so weiter und so fort. Also zumindest sieht es so aus, als würden sie versuchen, sich ein bisschen abzusetzen von den anderen, wobei Tankladesäulen gibt es bei Aral, glaube ich, auch dann bald oder jetzt schon. Immerhin scheint es angekommen zu sein auf der Führungsebene, dass der Wandel halt einfach nicht vermeidbar ist, dass sie in einem Geschäft dicke drin sind, dessen Ende absehbar ist und dass sie entweder jetzt diesen Wandel aktiv gestalten können oder am Ende das machen müssen, was übrig bleibt.
Es kommen halt auch immer mehr Kunden, die wollen Elektrosäulen haben. Die wollen an einer Aral oder an einer, ich sag mal, an einer Tankstelle, wo man das gewohnt ist zu tanken, einfach auch bedient werden. So, und natürlich, jetzt ist es noch nicht so das Geschäft, aber es kann halt in Zukunft ein Geschäft für die großen Mineralölkonzerne werden, ne, die sich dann jetzt quasi transformieren von einem Öllieferanten zu vielleicht dann Wasserstofflieferanten.
Zu halt Energielieferanten.
Und Energielieferanten allgemein, genau. Und ja, das fängt jetzt an, ne? Transformation.
So ist es. Genug davon. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir beschäftigen uns heute nochmal mit dem Thema Umweltbonus beziehungsweise der Erhöhung des Umweltbonus. Darüber hatten wir in der vorigen, der vorvorigen, der Sendung davor und der Sendung vor dieser Sendung gesprochen. Nämlich, dass man A, beschlossen hat, den Umweltbonus zu erhöhen und B, dass es irgendwie wohl in der EU noch hing und war noch nicht freigegeben, das ganze Ding.
Es hing in der EU.
Es hing in der EU, wie viele Dinge in der EU hängen derzeit. Aber alles wird gut. So auch das Ding mit dem Umweltbonus. Die Geschichte ist jetzt erstmal abgeschlossen. Man bekommt nun 6.000 Euro statt 4.000 Euro Nettolistenpreis unter 40.000 Euro für sein batterieelektrisches Vehikel und 5.000 bis Nettolistenpreis von 60.000. Also das, was wir in den letzten Sendungen schon besprochen hatten, was wir, glaube ich, auch gesagt haben. Nee, haben wir nicht. Haben wir doch rückwirkend anwendbar für alle Fahrzeuge, die nach dem 4. November 2019 zugelassen wurden. Das ist der Tag des magischen Autogipfels im Kanzleramt, wo man sich eben auf diese Erhöhung geeinigt hatte. Ne? Also diese angepasste Förderrichtlinie ist jetzt in Kraft getreten, weil sie im Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist. Da kann man jetzt nicht mehr dran rütteln und rühren. Das ist jetzt rechtmäßig so, wie wir das schon mehrfach beschrieben haben. Bis Ende 2025 oder bis das Budget aufgebraucht ist. Das Budget sind 2,09 Milliarden Euro.
Und weil es mich interessiert hat, habe ich gerade mal nachgeguckt. Bis Ende Januar wurden 2019, steht das nicht anders in Wikipedia, wurden 177 Millionen Euro ausgegeben.
abgerufen, ne, von dem ganzen Pott.
Mhm. Genau. Allerdings im Mai waren es dann schon 400 Millionen Euro von 1,2 Milliarden. Das heißt, das ursprüngliche Budget, also das Budget von der BAFA-Prämie vorher war 1,2 Milliarden.
Mhm. Genau. Die Neuerung bezüglich der Gebrauchtwagen haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon erwähnt. Das Gebrauchte
jetzt auch? Nee, das ist, für mich war es neu.
Ja, ich meine, das hätten wir letztes Mal schon gesagt. Nee. Also Gebrauchtfahrzeuge können auch gefährdet werden, aber nur junge Gebrauchte. Ne?
Also zugelassene Fahrzeuge, ne?
Gebrauchtwagen, die maximal 12 Monate erst zugelassen, also maximal 12 Monate nach ihrer Erstzulassung, sagen wir es mal so, ohne mich komplett zu verhaspeln, und eine Fahrleistung von maximal 15.000 Kilometern dürfen die haben.
Das heißt, das sind dann so junge Gebrauchte, Vorführwagen.
Mhm. Sozusagen. Oder
heißt
so,
das, dass man den dann mehr oder weniger doppelt bekommt, oder zählt es dann, also wenn...
Nur solche, die nicht schon gefördert wurden.
Genau,
werden.
Okay, das war mir klar.
Ja, also nicht irgendwie, jemand kauft sich eine Zoe im Dezember, kriegt 6.000 Euro, weil ist ja nach 4. November zugelassen, und du kaufst das Auto dann gebraucht, bevor es ein Jahr alt wird und bevor es 15.000 Kilometer hast, und kriegst dann nochmal 6.000 Euro, so nicht.
Nee, so nicht. Und der Basispreis, der für die Berechnung angezogen wird oder für die Ausgabe angezogen wird, wird auch auf 80% angesetzt, ne?
Genau.
Weil die ja quasi schon
gebraucht sind
und eine gewisse Abschreibung erfahren.
Mhm. Richtig, so ist es.
Für viele Fahrzeuge vermutlich ein ganz guter Wert, 80%.
Und was ich gelernt habe in einem der 7000 Nextmove-Videos, die jede Woche veröffentlicht werden, dass es jetzt dieses einstufige Verfahren umgestellt worden ist. Also du kannst da die Förderung erst beantragen, wenn das Auto zugelassen wurde. Mhm.
Also ich habe ja jetzt das zweite Mal schon diese Förderung beantragt. Am Anfang ist es ja Tatsache so, du suchst dir das Fahrzeug aus. Also sprich, du guckst in der Liste nach der förderfähigen Fahrzeuge, schaust nach, ob dein Fahrzeug da drin steht, und dann kannst du auf Basis dessen deinen Antrag stellen. Dazu musst du dann deine rechtsverbindliche Bestellung hingeben quasi, die den Förderanteil quasi ausgewiesen hat. Und später, also dann wird quasi der Bescheid erstellt, und zuletzt musst du noch nachweisen, dass du das Fahrzeug wirklich zugelassen hast, sprich Kaufvertrag, Zulassung und sowas musst du in den zweiten Step, ne, einreichen, damit dann die Auszahlung auf dein Konto passiert. Mhm. So, und das haben sie jetzt Tatsache umgestellt, dass du den Wagen komplett eigentlich abwickeln kannst, zulassen kannst mit allem drum und dran, und dann stellst du den Antrag im Nachgang, nachdem du den Wagen eigentlich schon hast. Mhm. So, und so läuft es jetzt bei mir quasi auch. Also ich habe zwar schon angefangen in dem zweistufigen Verfahren, aber ich habe halt das Glück, dass ich am 17.12. erst zugelassen habe, und ich profitiere quasi dann davon, dass mein Fahrzeug in diese Zeitschiene der rückwirkenden BAFA fällt. Das heißt, ich bekomme einmalig dann diese 1.000 Euro mehr, sind das, glaube ich, von der BAFA ausgezahlt. Grundvoraussetzung ist dafür, dass schon in der Bestellung oder in der Rechnung ein Herstelleranteil ausgewiesen ist, der mindestens der 3.000 Euro entspricht. Ja. Weil, also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir drin stehen, dass ich 4.000 Euro Nachlass erhalten habe, und in diesen 4.000 Euro der Herstelleranteil beinhaltet ist. So, das heißt, man kann jetzt frei auslegen, sind da entweder die 2.000 Euro Herstelleranteil aus dem Vorprogramm oder die 3.000 aus dem Neuprogramm mit dabei. Mhm. Ja, ich habe halt einen Nachlass von 4.000 Euro bekommen, und der Hersteller sagt dann einfach, ja gut, dann ist es halt der nach der neuen. Und somit bekomme ich quasi den höheren Anteil.
Mhm. Okay, also die BAFA weist darauf hin, sollten Sie bereits einen Antrag gestellt haben, erhalten Sie in Kürze auch Informationen darüber, ob und wie Sie die erhöhten Fördersätze erhalten können. Mhm. Bitte ziehen Sie die Anträge nicht zurück. Mhm. Das ist schon mal erstmal wichtig.
Ich habe bis dato auch nichts gehört. Ich habe am 14. Januar meinen Antrag gestellt Und beim Tesla war es damals so, dass es keine 2 Wochen gedauert hat, da habe ich den Bescheid bekommen. Mhm. Dann musste er halt noch die anderen Papiere einreichen und bis es dann zur Zahlung gekommen ist, hat es dann nochmal 3-4 Wochen gedauert.
Das ist doch wie das Finanzamt. Zu gewissen Zeiten sind die einfach komplett überlastet.
Aber ich habe diesmal noch nicht mal eine Info zu einem Bescheid bekommen.
Ja, ich meine, wenn du dir anschaust, wie die OEMs alle möglichen Neuzulassungen im Dezember zurückgehalten haben und wahrscheinlich jetzt mit einer Flutwelle auf die entsprechenden Behörden losgehen, da brauchen die wahrscheinlich jetzt erstmal.
Tja, müssen wir gucken. Am besten erstmal abwarten.
Wie immer.
Immer warten.
Ja, ja.
Das löst sich dann schon.
Abwarten muss man wahrscheinlich auch bei Flixbus, bis es neue Fahrzeuge gibt oder bis es neue Batterietechnik gibt.
Bis der nächste Elektrobus kommt.
Bis der nächste E-Bus kommt, genau. Bis der nächste Fahrplan steht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man bei Flixbus den Test vorzeitig beendet, ne, was diesen Langstreckenbus angeht. Und das finde ich auf der einen Seite sehr schade. Auf der anderen Seite werden hier natürlich auch Gründe genannt, woran es liegt, dass es mit dem Bus an sich nicht klappt. Ne? Also klar, sowas soll ja bei einem Test eigentlich rauskommen. Ne? Du testest was, wenn es gut ist, dann verbessert man vielleicht noch ein paar Randbedingungen, um das ganze Thema zu optimieren. Oder der Test, der geht so negativ aus, dass man das ganze Projekt eigentlich einstellt. Ja, und an der Stelle ist es leider zur Einstellung gekommen, weil einerseits von außen überhaupt keine Unterstützung herbeikommt. Ne? Also die Politik selber ist ja sonst bei ganzen Projekten sehr schnell dabei, sowas zu unterstützen oder ich sag mal Steine aus dem Weg zu nehmen oder den Weg zu ebnen. Ne? An der Stelle offensichtlich nicht. Und somit kommen die Fahrzeuge leider nicht so in den Verkehr, wie man sich das erhofft hat. Dann kommt noch dazu, dass die Ladeinfrastruktur einfach nicht vorhanden ist. Ne? Also wie viele Ladestationen für Busse haben wir unterwegs gesehen? Es gibt Depots, wo man dann teilweise 2 Ladekabel ins Auto hängen muss oder in den Bus hängen muss, damit der überhaupt nachgeladen werden kann. Und die Frage ist, wie lange muss der dann stehen? Das kann dann teilweise so lange dauern, dass diese Standzeiten, der Ladezeiten so lange sind, dass, ich sag mal, 2 normale Busse an der Stelle vielleicht schon zum Einsatz kommen. Das heißt, da fehlt noch ein gewisser Fortschritt. Und die Fahrzeuge werden auch nicht gefördert. Also während du vielleicht, weiß ich nicht, bei der Inbetriebsetzung von Hybridbussen einen gewissen Förderanteil bekommst, weil die sauberer sind als die eigentlichen Dieselbusse, bekommst du hier bei den E-Fahrzeugen, die ja auch sehr, sehr teuer sind. Wir haben ja damals gelernt, die kosten ja das Doppelte gegenüber einem normalen Dieselbus, dass man da an der Stelle einfach auch ein viel zu hohes finanzielles Risiko hat, so ein Ding anzuschaffen. Und dann, Ladeleistung hatten wir schon. Die Fahrzeuge, die es gerade gibt, können einfach so einen Betrieb nicht abbilden. Also jetzt so Langstrecke, irgendwas Richtung 400 Kilometer sollte eigentlich schon drin sein. Klar, so ein Bus, der muss dann zwischendurch auch mal eine sogenannte Pinkelpause zulassen für die Passagiere. Und in der Zeit muss wenigstens so viel nachzuladen sein an Strom, dass er, ich sag mal, ohne Probleme sein Ziel erreicht. Und da fehlt es halt einfach an der Technik. Ne? Wir haben ja auch gelernt, Fahrzeuge mit Feststoffbatterien sind nicht schnellladerfähig. Das heißt, klar, man kann sie über Nacht aufladen, weiß ich nicht, 500-600 Kilowattstunden Akku. Über Nacht ist sicherlich schneller zu füllen als in einer Stunde. So, und da.
Das ist ein schöner Satz aber auch, ne? Über Nacht kannst du den Akku schneller füllen als in einer Stunde.
Ja, nachts ist es kälter als draußen.
Ich weiß, was du meinst.
Vielleicht blöd ausgedrückt, ja. Also du kannst den Akku, ich sag mal, für die erforderliche Strecke besser über Nacht befüllen als in einer Stunde.
Mhm. Aber das ist doch eh diese Diskrepanz zwischen Stadtbus und Reisebus.
Genau, und deswegen fehlende Technik. Ne? Also für Stadtbusse ist die Technik vorhanden, auch der Einsatzzweck vorhanden.
Und da gibt es auch deutsche Produkte mittlerweile.
So, und für Langstrecke gibt es das einfach nicht. Sicherlich mag ein Bus dann einmalig die 400 Kilometer vielleicht kommen, hat dann aber an anderen Stellen einfach seine Schwierigkeiten. Ne? Chinesische Busse entsprechen wahrscheinlich nicht unseren Qualitätsstandards oder technischen Leistungsstandards. Und wie haben wir das vorhin mit den Ausschreibungen gehabt? Ja. Du kannst ja so große Investitionen nur in Ausschreibungen machen, und wenn es eine Ausschreibung mit nur einem Hersteller gibt, dann ist es keine Ausschreibung. Mhm. Ja. Und somit stirbt da an ganz vielen anderen Ecken einfach so ein ganzes Projekt.
Wer noch mehr, weil ich es gerade rausgesucht habe, mehr zu elektrischen Bussen hören will, die großartige Mercedes-Benz E-Citaro-Episode mit live dabei sein, sozusagen. Mhm. Episode 73.
In der der Pantoman geboren wurde.
Pantoman.
Ja, ja, sehr schönes Ding.
Geht doch nichts über einen ordentlichen Pantografen, nicht?
Ja. Vor allem, wenn es dann um Ladeleistung geht, ne? Da muss man bei Bussen echt was hintun. Ähnlich wie bei Sportwägen. Die brauchen ja auch ganz viel Ladeleistung.
Das ist tatsächlich sogar ganz gut vergleichbar wahrscheinlich.
Wir fahren schnell laden, wisst ihr, wie es ist.
Ja. Mit dem Reisebus.
Mit dem Unterschied, dass in so einem Porsche ja nur 4 Leute reinpassen. Ne?
Ich glaube, der Vergleich hinkt, aber das macht nichts. Aber als Überleitung taugt es auf jeden Fall. Denn beim Thema Schnellladen hat man sich im Porsche-Zentrum Leipzig gedacht, hier schön kleckern, machen wir nicht, lieber klotzen. Und da haben sie 12 350 kW Lader aufgebaut und 4x 22 kW für die, die es nicht eilig haben oder nicht schneller können. Der Ladepark dort hat 7 Megawatt Gesamtleistung und nach Angaben von Porsche, das ist zumindest aktuell noch, wir kommen da gleich drauf, der leistungsstärkste Schnellladepark in Europa, der vollständig mit Strom aus regenerativen Energien betrieben wird. Ne, Becker Schüren reibt sich die Händchen und sagt, oh, guter Wurf, aber da können wir mehr. Wir haben in der letzten Episode ja drüber gesprochen, was da am Kreuzhilden demnächst entsteht. Im Moment stehen da 16 Palettenlader von Tesla.
Dieser Begriff ist so großartig.
Und den Brotwagen. Ja.
Und der Bäckerwagen, der Bäckereiwagen und diese interessanten Möbel, die sie da hingestellt haben. Mhm. Ein paar Videos gesehen. War ja gut besucht.
Überlaufen habe ich gehört.
Das Ding, ja, da war schon, glaube ich, nonstop immer was los. Die Leute in Leipzig und die Durchreisenden dürften sich allerdings auch freuen, denn für die Ladeinfrastruktur so in Mitteldeutschland ist es, glaube ich, nicht schlecht angelegt dort in Leipzig. So zwischen der Autobahn, zwischen der A9 und der A14 und der 38 ist ansonsten, glaube ich, schnelllademäßig nicht so richtig viel los. Da ist man wahrscheinlich glücklich, dass man an so einem sogenannten Porsche Turbocharger, Hauptsache steht Turbo drin, an so einem Porsche Turbocharger schnell laden kann. Das sind von Porsche Engineering eigenentwickelte Charger. Wie viel daran eigenentwickelt ist, konnte ich bis jetzt nicht rausfinden. Ob es nur eine Designfrage ist oder ob das ganze Ding irgendwie dort entwickelt wurde, könnte man aber schon vorstellen, also dass sie da alles selbst gemacht haben. Und willkommen sind natürlich alle Fahrzeuge. Ja, das ist jetzt nicht Porsche exklusiv, sondern jeder, der da laden muss oder möchte, ist dort natürlich willkommen zu laden. Und vor allem, wenn man bis Ende März vorbeikommt, kann man kostenlos laden.
Wahnsinn.
Und da bietet sich das natürlich an, wenn man dort in der Gegend ist, sich das mal anzugucken. Da kann man dann, bitte?
Gibt es dann daneben dann auch so Charger für langsamere Fahrzeuge, so bis 50 kW oder nur bis 100 kW? So der Porsche Carrera Charger?
Ich glaube nicht. Also du kannst 22 oder bis 350, aber du kannst ja am bis 350 alles bis 350.
Am bis,
Ja, von bis am bis. Im bis. Das war dummer ein Gedanke. Für die Ladeweile sorgt dann natürlich Unterhaltung im Porsche Kundenzentrum. Da kannst du dir die historische Fahrzeugausstellung angucken. Kannst natürlich schön einen Shop besuchen und Porsche Zeug kaufen. Und wenn du am 22 kW Lader stehst, dann hast du wahrscheinlich auch genug Zeit, auf der Rundstrecke dich mal mit dem Taycan rumfahren zu lassen oder sowas. Alles Möglichkeiten, die man da in Anspruch nehmen kann. Allerdings jetzt nicht so die Sachen, die man klassischerweise an der Ladesäule macht, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber die Leute dort sagen, man wolle das Angebot auch stärker auf die Ladekunden zuschneiden. Das hat man im Moment jetzt noch nicht so gemacht. Aber womöglich haben sie das auch schon mitbekommen, dass Leute, die dort laden, sich fragen, okay, was soll ich hier machen? Was ist ein Schlüsselanhänger mit Porsche-Logo? Macht sich in meinem Kona gar nicht so gut. Will ich vielleicht gar nicht haben. Also ich weiß nicht, was sie sich einfallen lassen, aber der Herr Walter, Leiter Vertrieb und Marketing bei Porsche Leipzig, sagt, wir wollen Strom tanken bei Porsche zum Erlebnis machen. Ich bin gespannt.
Ich auch.
was auch immer sie sich da ausdenken. Bin sehr gespannt. Wahrscheinlich auch enttäuscht. Jo, das Werk in Leipzig ist ja in Sachen E-Mobilität jetzt auch nicht ganz unbeleckt. Die bauen ja aktuell die Hybrid-Panameras und werden in Zukunft den vollelektrischen Macan produzieren. Und darauf wird ja das Werk dort im Moment vorbereitet. Also es ist jetzt nicht so, als hätten sie im Thema E-Mobilität irgendwie so gar nichts zu melden. Deswegen und nicht zuletzt, deswegen macht natürlich auch ein ordentlicher Schnellladepark dort schon Sinn. Finde ich gut, dass sie das machen. Braucht man.
Me likes.
Me likes too. Me likes Kuriositäten auch.
Echt?
Bester Satz.
Die Ecke auf jeden Fall, die Kuriositäten vielleicht nicht immer.
Wieso? Es ist immer was dabei.
Ja, Kuriosität, also dass etwas Kurioses muss ja nicht heißen, dass man es automatisch mag.
Genau, ich denke an den Model 3 Super Extrem Biohybrid. Den mochte ich nicht. Nee. Was für ein Scheiß. Was haben wir heute? Wir haben, glaube ich, schon wieder Model 3, oder, Marcel?
Ja, dafür kann ich doch nichts. Ich habe das halt gefunden und gesehen und
Für doof befunden?
Ja, ich fand's echt doof.
Was, jetzt das heute oder den Hybrid Model 3?
Nee, das heute.
Das heute?
Ja.
Ah, ja.
Und zwar geht's hier um einen Model 3 mit Heckraubenantrieb. Also ich glaube, der Malik, der hat's reingeschrieben mit Panzerketten.
So spricht man das aus.
Panzerketten.
Okay.
Nein, es sind keine Panzerketten. Es ist ein Raupenantrieb, ist quasi ein Aufsatz auf das Fahrwerk oder eine extrem Fahrwerksverbreiterung, wo quasi die Antriebswelle in ein Raupensystem überführt wird oder der Antrieb an sich in ein Raupensystem überführt wird. Ja, aber wenn man sich das Ding genau anguckt, die haben an dem Model 3 nur die Heckseite mit diesem Raupenantrieb ausgestattet, nicht die Frontseite. Natürlich, weil die vorderen Räder ja auch gelenkt werden müssen und eine Raupe dort mal ganz schnell die Karosserie treffen kann. Von daher ist das Fahrzeug dann auch nicht hoch genug gebockt, um überhaupt in Tiefschnee fahren zu können. Also vorne ganz normal, im Gegenteil, hinten sogar ein Stück höher. Ja, ich denke mal, macht man vorne eine von diesen Spoilerlippen dran, dann kann das Ding eigentlich auch gleich zum Schneeflug oder zum Schneeschaufeln hergenommen werden. Was mich dann nachher belustigt hat an der Stelle. Man hat hier über die qualitativ hochwertigen Adapter gesprochen, die da verbaut oder designt wurden. Und die werden hier mit diesen Kegelkopfschrauben einfach an die Radnabe gespackst. Das tut mir im Auge einfach weh. Ne, wie das Ding dort festgemacht und also rangespackst aussieht. Mhm. Und je länger man das Video schaut, also weiter hinten, sieht man auch, dass die Kraft des Model 3 einfach zu heftig ist für die Vorspannung der Gummiraupe, dass das Rad, das Antriebsrad, unter dem Riemen durchdreht. Ne, das heißt, du kannst nicht mal anständig Stoff geben, ohne dass der Antrieb innerhalb der Raupe durchgeht, sprich Antrieb gleich null. Im Gegenteil, du machst dann wahrscheinlich sogar das Ding kaputt. Und der Vortrieb selbst war bei dem Fahrzeug jetzt auch gar nicht zu sehen. Also so wirklich schnell ist der nicht gefahren. Ja? Deswegen kurios, wie es aussieht. Umsetzung, sicherlich ein tolles Spielzeug, aber
verbesserungswürdig.
Ja, aber
oder massiv. Man lässt es einfach bleiben.
Ja. Ich hab da im Chat eine kurze Meinung dazu gesehen. Schneeketten. Einfach Schneeketten auf die Reifen drauf und du hast genau den gleichen Effekt.
Ja, ich denke nicht,
genau
denke den nicht dass er einen ernsthaften nicht, News... Ich glaube, er hatte keinen ernsthaften Use Case.
Nein, nein. Also, er grinst ja auch. Aber ich sag mal, da, wo das Model 3 dann bewegt wurde, hätte man auch mit guten Winterreifen fahren können. Im Zweifelsfall mit Schneeketten.
Aber dann hätten wir keine Kuriosität draus gemacht.
Ja, ich glaube, das war der Plan.
Aber deswegen haben wir ja noch zwei weitere.
Bitte.
Ja, aber über die sprechen wir gar nicht, oder?
Ach so?
Ach so. Tun wir das?
Ja, dachte ich.
Marcel zerstört wieder jegliche Pläne.
Ja.
Ja gut, dann nehmen wir es fürs Nächste.
Nö, jetzt hast du es ja schon gesagt.
Ja, das war die Frage. Sprechen wir nicht?
Nee, eigentlich nicht, aber das macht ja nichts. Jetzt sind wir gerade dabei, ne?
Ja, wir könnten noch reinnehmen, dass es den Cybertruck jetzt auch als ferngesteuertes Auto gibt.
Was?
Ja, das könnten wir machen. Das kam aber tatsächlich in der Pre-Show erst im Slack an. Ich hatte das vorher nicht gewusst.
Achso, die haben das gestern schon in verschiedenen Tesla-Fanboy-News-Quellen gepostet.
Ja, da verkehre ich nicht.
Du hast gerade auf Electric, warst du doch gerade.
Ach so. War das da? Ich habe das nicht gesehen. Ich gucke da auch nicht jeden Tag rein.
Oh, Hot Wheels Video?
Ja, ich habe das nicht gesehen. Wir können genau, jetzt auch nicht Videos gucken. Ich glaube auch
von verschiedenen, oder? Was ist das hier?
Das ist von Mattel.
Wer ist denn Mattel?
Mattel ist ein Spielzeughersteller. Kennst du nicht?
Genau, aber Hot Wheels macht's ja auch.
Ja, Hot Wheels macht halt ein kleines Hot Wheels Auto, oder?
Hat Mattel nicht Barbie designt?
Das ist viel, viel
süßer. Designt vielleicht nicht, aber verkauft.
Das ist doch viel netter, so ein kleines Ding hier. Das brauchen wir auch. Wie viel kostet das?
Den kleinen Cybertruck.
Aha.
Ja, keine Ahnung.
Ach nee.
3,95 Euro.
Die haben das gepostet.
1,64. Das ist so ein typisches Matchbox-Format.
Mhm. Ja? Ja, das steht da jetzt hier drauf. Was wollen Sie dafür haben? $400.
Ja, für den Ferngesteuerten.
Über den Pre-Order-Link hier.
Für den Ferngesteuerten, oder?
Ja,
für Come den. Come on, man will wohl den Ferngesteuerten haben.
Ja, ja, ist haben, aber auch schon
aus. Wir haben auch den Mission E hier rumzustehen.
Also eben. Es gibt einen 1:10 Ferngesteuerten für $400. Der ist leider sold out. Kannst du jetzt noch auf die Warteliste. Und dann gibt's noch einen 1:64. Der ist auch ferngesteuert
für $20. Aber der sieht echt ganz schön klein aus.
Ja, da hast du ja hier auf dem Bild davor gesehen. 1:10, 1:64. Schon ein Unterschied.
Achso, ich dachte, das ist der echte.
Nee, gerendert. Das ist der große RC da hinten und sieht vorne ist der kleine aus. RC.
Ja, okay.
Genau. Kann man, den kleinen kann man noch vorbestellen.
Ich warte noch auf den 1:1.
Ja, da hast du den schon vorbestellt für 100. Oh, guck mal, hier ist sogar, die haben sogar ein Foto mit Franz, mit ihren Modellen.
Franz von Holzhausen.
Von Holzhausen.
Geil. Also nicht der Franz, sondern der Cybertruck.
Ja, schön, dass es ihn in vielen Größen gibt. Dann kann einfach jeder den finden, den er am liebsten mag.
Ja, ich hoffe, dass die dann nicht auch die Scheiben eingeschlagen haben bei den kleinen Modellen.
Doch, zum Testen.
Ob Weil sonst möchte ich den nicht kaufen. Er ist zerkratzt.
Er ist zerkratzt. Wo wir gerade beim Cybertruck sind, bleiben wir doch dabei. Machen wir einfach die volle Kuriositäten-Breitseite. Na komm, Marcel hat gesagt, wir haben doch noch mehr davon.
Jetzt bin ich schuld, oder was?
Kennt ihr Zurück in die Zukunft?
Ja.
Ja.
Den ersten Teil?
Ja.
Den einzig wahren Teil?
Ja.
Sehr gut, brav. Dann kennt ihr auch die Szene, wo Marty und Doc auf dem verlassenen Parkplatz, bevor die Libyer kommen, waren es Libyer?
Oder die Iraker, Iraner?
Ja, ich weiß nicht, mal Leute mit Waffen.
Nee, mit Plutonium.
Plutonium, genau. Die hatten aber auch Waffen, weil die ja das Plutonium wollten.
Ja, zurück wollten.
Jedenfalls steht da hier, der Doc steht da mit der Fernbedienung und steuert den DeLorean fern, um ihn in die Vergangenheit beziehungsweise die Zukunft, in dem Teil in die Vergangenheit zu schicken. Und da hat sich jemand gedacht, oh, das kann man doch mit dem Cybertruck machen und hat statt des DeLorean einen Cybertruck reingerendert in diese Szene.
Mhm. Und zwar verdammt gut.
Und also wirklich richtig gut. Für die, die es noch nicht gesehen haben, finden den Link jetzt sofort im Slack in der Live-Sendung. Iranische Terroristen steht hier. Danke, danke Slack. Weder Libyer noch Iraker, sondern Iraner. Hier ist der Link. Schaut es euch an, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Und
schön alle Klischees bedient.
Diejenigen, die nicht live hören, die haben den Link natürlich in den Shownotes. Wie immer, alle Links in den Shownotes.
Im Chat schreibt der Bernd gerade, bei Mattel gibt es Aufkleber mit den Einschlägen dazu.
Für den Matchbox, wie groß sind die? 0,2 Quadratmillimeter?
Ja, aber das ist doch schön, weil das Leute, die Spielzeug herstellen, auch
ausreichend. Und Bernd muss auch leider korrigieren, es waren keine Iraner,
das sondern doch Libyer.
Es war doch Libyer. Ich hab's doch gesagt. Um Gottes Willen, ey. Das geht ab heute.
Das sind ist auf ja jeden Fall verrückt, alles. Falschinformationen, die man nicht senden
Fake
darf.
Fake News!
Aber ich hab's richtig gesagt. Das halten wir jetzt hier nochmal fest und hab mich dann falsch korrigieren lassen. Das ist natürlich ärgerlich. Naja. Nein. Okay, gut. Übrigens hat letzte Woche Starman, der allseits bekannte Starman, der die Payload in welcher Rakete nochmal war?
Falcon Heavy.
Richtig. Mhm. Und der mit Elon Musks ureigenem Roadster unterwegs ist im Weltall, hat kürzlich über 1 Milliarde Meilen zurückgelegt.
Also 1,6 Kilometer.
Millionen Milliarden. Kilometer.
Milliarden.
Milliarden. Mhm. 1,6 Tausend Millionen Kilometer. So, so, war ja zumindest irgendwie richtig. Genau, und das auf einen Akku, krass.
Man müsste eigentlich sagen, auf eine
Ladung.
Ladung Kerosin.
Genau. Kerosin?
Ja.
Ja,
fliegen die mit Kerosin?
Von Rakete.
Von Raketenanschub her und dann nie wieder Treibstoff abgeben müssen her. Mhm. Weil fliegt im Vakuum.
Vor allem, wie war das? Zwei Drittel der Booster sind ja auch zurückgekommen, ne?
Ja.
Immerhin. Also nahezu optimal gelaufen.
Mhm.
Und wie gesagt, Starman, 1 Milliarde Meilen unterwegs gewesen und hat, sollte das Radio noch laufen, auch jetzt wirklich oft Space Oddity gehört. Ungefähr 202.000 Mal, seit er gelauncht ist.
Ja, ist auch schnell unterwegs, nämlich mit 18.000 km/h.
18.000? Ist aber jetzt nicht so schnell.
Ist tatsächlich gar nicht so schnell.
Und auf jeden Fall ist das nicht schlecht.
Dann gibt es da nicht so eine komische Geschwindigkeit, so eine ich weiß nicht, ob es die geostationäre Umlaufgeschwindigkeit ist. Da fliegst du, glaube ich, mit 27 oder 34.000. Ja. Ich weiß es nicht.
Das war ISS, war irgendwie auf 28, glaube ich. Gefährliches Halbwissen.
Mhm.
Kurz googeln.
Google mal. Währenddessen, falls jemanden interessiert, wo Starman unterwegs ist, der guckt mal auf whereisroadster.com, wo man nämlich nachvollziehen kann, wo das Maschinenziehen sich gerade im All befindet.
27.000 km/h.
27.000, hat doch fast richtig gemerkt. Und was ich auch auf der Seite noch interessant finde, wie die eigentliche Bahn
die Umlaufbahnen.
Die Umlaufbahn von dem Roadster jetzt ist. Ne?
Ja, die haben den quasi noch weiter rausgeschickt, als die eigentliche Umlaufbahn vom Mars ist.
Genau, der sollte ja eigentlich in Richtung Mars einschwenken, ne? Und hat es dann aber doch hinaus.
Das war nie der Plan tatsächlich.
War nicht der Plan?
Nee.
Okay.
Na gut. Aber halt zum Mars und das haben sie
ja
erreicht.
Ja.
Sogar noch weiter.
Boah, dann kommt er wieder zurück.
Bis zum Mars und noch viel weiter.
Captain Future.
Buzz Lightyear.
Buzz Lightyear?
Ja. Ist egal. Irgendwie so. Weiß nicht mehr genau.
Was auch noch relativ interessant ist, der wurde mit einer Effizienz von 3000 Kilometer pro Liter Kerosin da hochgeballert.
3000 Kilometer pro Liter.
Müsste man jetzt umrechnen, weil die haben ja hier Miles
per Gallon. Quatsch, ja.
Ja.
Miles per Gallon.
Das sind 0,028 Liter auf 100.
Nicht schlecht. Naja. Das ist mal doch vergleichsweise sparsam.
Ja, und wenn der jetzt einfach so weiterfliegt, dann geht es ja mit jeder Umrundung um die Sonne.
Ja, und dann werden
sie nach unten.
Dann werden es immer weniger. Ja, das ist die Zukunft. Auf jeden Fall nicht. Ja,
muss genau,
musst nur bis ins Vakuum und dann warten.
Ja, und um den Schmorn, wie man in Bayern sagt, abzurunden. Der Bernd hat geschrieben, ist aber auch schwer nachzuladen. Die Ladeinfrastruktur im Weltraum ist erbärmlich.
Ja, selbst Akkutausch ist nicht so gut zu machen. Mussten erstmal einfangen, ne? Nachdem sie ja schon die Ferries so schlecht einfangen können.
Mit Fairings.
Die Fairings. Ja, ist es mit dem schnellen Roadster natürlich auch relativ schwierig.
Jetzt ist schon fast SpaceX-Podcast hier.
Ich bin jedenfalls gespannt, wann er an der Erde wieder vorbeifliegt. Müsste in ein paar Jahren der Fall sein.
Dann gucken wir mit einem Fernrohr.
Genau.
Ist ein Teleskop was anderes als ein Fernrohr? Ja, ist es. Das müsst ihr aber nachlesen. Das kann ich euch nicht erklären. Dafür bin ich nicht klug genug.
Ist ein Fernrohr nicht was Optisches und ein Teleskop kann auch andere Sachen erkennen?
Ja.
Also Radioteleskop zum Beispiel, um Strahlung zu erkennen?
Genau. Da gibt es so Unterschiede.
Dafür wählen Sie bitte Ihren SpaceX
0800 Teleskop.
Oder tatsächlich einfach den Raumzeit-Podcast von Tim Pridlove.
Wo er den SpaceXer
da hatte. Raumzeit.de.
Ja, da kann man viel lernen und da war auch der SpaceX-Kollege dabei.
Nein, falsch. Die Domain gibt's nicht.
FM wahrscheinlich.
.fm.
Einfach Metaebene gucken,
da auch findet nicht. Man das Raumzeit-Podcast vermutlich.
Um Gottes Willen, benutzt doch eine Suchmaschine.
Man kann jetzt nicht einfach falsche Domains veröffentlichen. Raumzeit-podcast.de.
Ja.
Sehr spannend.
Hättest halt trotzdem einfach gleich.
Muppets in Space.
Ja, ich konnte den Satz nicht zu Ende sprechen.
Jetzt wird's kurios.
Muppets in Space. Danke, Guido, mal wieder.
Miss Piggy.
Ja, sehr schön. Okay, Ausklang. Eigentlich sind wir schon im Ausklang angekommen, habe ich das Gefühl. Denn auf der Themenliste steht nichts weiteres Relevantes für diese Sendung.
Hoch. Das ging aber schnell vorbei halt. Liegt vielleicht an dem zweiten Start der Aufnahme.
Ah ja. Meinst du? Aber das war noch in der Pre-Show.
Ach, siehst du?
Das ist trotzdem schon Stunden her.
Ist ja schon dunkel draußen.
Ja, es gab so viele Unterbrechungen heute, dann kommt einem was anders vor. Das ist wie weite Strecken fahren. Wenn du öfter hältst, kommt es dir nicht so lange vor.
Ja, ich sag nur, schnell fahren, schnell laden.
Ja, genau. Und trinken.
Wichtig.
Marcel schafft ja meistens auch ein halbes Glas auf so eine Sendung.
Wie jetzt auch.
Ja, ungefähr bei der Hälfte angekommen. Jakob nicht so beim dritten. Naja, wie auch immer. Okay, gut. Ansonsten haben wir, glaube ich, nicht viel hinzuweisen. Im Slack vorhin kam noch mal auf die Geschichte mit Next Move macht Party am Supercharger am 29.02.
Am
Porsche Turbocharger in Leipzig, 29. machen die irgendwie ein großes Event. Muss man sich aber anmelden. Müsst ihr dann googeln oder im entsprechenden Next Move Video nachgucken, wie man das macht. Ich weiß vom Steffen, sie hatten, wann haben sie das bekannt gegeben? Vorgestern? Haben irgendwie binnen Stunden 140, 150 Anmeldungen oder sowas schon bekommen. Das heißt, mit dem Laden wird es da schon schwierig. Mhm. Also selbst wenn ihr dann nur eine halbe Stunde lädt, kommt man erst nachts wieder nach Hause. Also da muss man dann gucken, ne? Wer nicht so viel laden muss, der sollte es einfach lassen. Müsst ihr aber selber wissen. Also wir sind da nicht, soweit ich weiß, denn mal eben nach Leipzig einfach so zum Spaß an einem Samstag. Nee.
Stau.
Nicht nächste Woche. Aber wenn ihr euch da trefft, dann viele Späße. Dann können wir nur noch darauf hinweisen, wir haben wieder eine dicke Pre-Show gemacht, diese Sendung. Ich glaube, war schon wieder eine Stunde nur Pre-Show. Die Post-Show steht ja uns noch ins Haus und euch auch. Wenn ihr die haben möchtet, findet ihr die auf patreon.com/cleanelectric. $1 pro Episode. Da gibt es dann die XL-Version und manchmal, wenn wir es ganz wild treiben, auch die XXL-Version. Und ansonsten wisst ihr ja, wie es ist. Wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns bitte weiter, hinterlasst Sterne und Rezensionen, sprecht mit euren Nachbarn und allen Leuten, die es nicht wissen wollen, über diesen Podcast und sorgt dafür, dass sie ihn abonnieren, hören und dann lieben, so wie wir. Wir verabschieden uns bis in 2 Wochen, dann wieder mit dem Malik und vielleicht noch jemand anderem, mehr sage ich nicht. Macht es gut, tschüss.
Bis dann. Und tschüss.